3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
3, 2, 1, 0.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast ohne richtigen Namen. Das ist die letzte Sendung.
Mit Triggerwarnung.
Was?
Trigger Warning.
Ich habe gesagt, ist die letzte Sendung.
Wieso
die letzte Sendung? Bevor wir nach Essen fahren.
Was?
Ey, wir haben das noch gar nicht ausdiskutiert, ob wir dahin fahren.
Doch, wir fahren dahin.
Wir, und mit wir meinst du, du und?
Jeder, der mit möchte, holt sich den Podcastpreis ab.
Also du?
Wir wissen doch gar nicht, ob wir den gewinnen.
Aber wir sind doch nominiert.
Das ist das Problem.
Ja, so.
Ja, aber nominiert heißt doch nicht, dass du den gewinnst.
Und was ist, wenn du den gewinnst und du nicht da bist?
Was ist, wenn du da bist und ihn nicht gewinnst?
Dann wird auch getrunken. Übrigens moderiert Emily Wiggum unsere alte NBC-Giga-Kollegin.
Das stimmt. Grüße an Emmy. Ist überhaupt ein kurioses Event. Ich habe das mal so ein bisschen online mir angeguckt. Das ist so in ganz kleinem Rahmen. Also wenn man hier irgendwie spricht vom Podcastpreis, dann denkt man irgendwie erstmal so an große Hallen gefüllt.
Du bist
Menschen.
Anderes gewohnt, ne?
Nein, überhaupt nicht. Aber es ist einfach so wirklich eine, es ist eher so ein, so ein Perdue-Event. Ich glaube, es sind so 50 geladene Gäste in einem ganz kleinen Rahmen. Davor machen irgendwie Hoaxilla, Grüße, auch nochmal einen Podcast, den man sich dann irgendwie live auf der Bühne anhören kann. Und danach gibt es irgendwie so eine kleine Preisverleihung. Aber es klang alles so sehr unverbindlich so. Ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich hab den Podcastpreis bislang ehrlich gesagt noch nicht so auf dem Radar gehabt.
Ich auch nicht.
Bis wir nominiert waren. Seitdem finde ich ihn geil.
Ja, also nur falls wir ihn gewinnen, dann finde ich ihn weiterhin geil.
Ich fahre da mal hin.
Ich glaube, lustigerweise ist ja Almost Daily auch noch nominiert. Und so,
was?
Wie ich das mitgekriegt habe, in der gleichen Kategorie wie wir.
Ach Gott.
Das heißt, ich habe eine ganz gute Chance.
Das heißt, du musst da eh hin dann.
Weiß ich gar nicht. Ja. Aber ich weiß noch gar nicht, ob ich will. Essen ist ja auch irgendwie, also, oder?
Leute, wir sind nominiert für den Podcastpreis. Im ersten Jahr, nachdem wir den Podcast machen und wir fahren da nicht hin.
Ja, wann ist denn das überhaupt?
Was soll die Presse denken?
Ich habe
nicht
gecheckt, ob das überhaupt geht.
Nächste Woche Freitag.
Was soll Twitter denken?
Was denn?
Ich werde am 21. nach Japan fliegen. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich fliege am 21. Ich glaube, 26. nach Japan. Nach Tokio.
Wo, nächste Woche?
4. April. Nächsten Monat.
21. Achso, April. Die 4.
Ja. Ja. Und zwar, weil das für Kino Plus, das Kinomagazin, das ich moderiere, da wurden wir eingeladen, um Ryan Reynolds zu treffen. Ryan Reynolds, Deadpool himself, weißt du? Ryan Reynolds, Typ, der ja vom Äußeren her durchaus verwechselbar ähnlich sieht wie ich. Und
auch, ist der auch so lustig
wie du? Der ist auch so lustig wie ich. Und der spielt im neuen, oder er spricht, glaube ich, im neuen Pokémon-Film, Detective Pokémon oder Detective Pikachu, wie heißt er denn überhaupt? Ich muss ja immer nochmal checken. Eben die Hauptrolle und ja, Pokémon Japan ist ja irgendwie No-Brainer und da wird es die Weltpremiere geben und da sind wir eingeladen und wir werden wohl noch irgendwie eventuell, glaube ich, eine Set-Besichtigung vom Godzilla-Set machen oder so.
Mhm.
Naja, egal. Ich weiß gar nicht, was das Programm jetzt alles ist. Generell finde ich es einfach nur mega geil, weil es schon immer mal so ein Traum für mich war nach Tokio. Als alter Nerd ist das natürlich irgendwie...
Wie lange fliegt man da?
Na, so 13 Stunden.
Bis man ankommt, also bis man
landet. Ja, stimmt. Ja. 13 Stunden.
Was macht man 13 Stunden? Also ich bin schon mal über Singapur nach Bali und auch auf die Philippinen geflogen und ich habe immer... Das ist so ellenlangweilig. Irgendwann hast du alle Filme da durch und willst die auch nicht sehen.
Ja, ich weiß nicht, ob Schlafen eine Option ist. Ich bin ja jemand, der überhaupt nicht im Flugzeug schlafen kann. Also ich bin ja auch noch nie was anderes als Coach geflogen. Aber also ich kann mir vorstellen, wenn du geile Beinfreiheit hast, irgendwie einen geilen Sitz, dann geht es schon. Aber so wie ich Fliegen kenne, geht es bei mir nicht.
Wusstet ihr übrigens, das ist was für dich, ein Hintergrundinfo von mir für dich, für Kino Plus Moderatoren, dass es unterschiedliche Versionen gibt, also einmal die Kinoversion des Films und einmal auch eine Version, die man im Flugzeug zeigen
natürlich,
kann.
Natürlich, das steht sogar vor jedem Film.
Echt?
Das, oder? Also klar. Es, ich
was muss, steht vor jedem Film?
Ah nee, das ist das Format, dass das angepasst wurde. Aber
ich rede jetzt eine geschnittene Version, ja, die ja, extra nur für Flugzeuge geschnitten wird.
Natürlich, weil die ja für die gesamte Familie mehr oder weniger funktionieren muss und zum Beispiel so Sachen wie Flugzeugabstürze oder so aus Filmen rausgeschnitten werden.
Bei manchen Filmen macht das vielleicht dann auch keinen Sinn mehr, weil die ganze Handlung weg ist.
Ja.
Aber
vielleicht zeigen die dir ja nicht so Katastrophenflug über dem Atlantik
geht
oder
dann 15
so.
Minuten. Herzlich willkommen, auf Wiedersehen.
Das war mir völlig neu. Ich dachte, du wüsstest das noch nicht, aber natürlich weißt du, dass das.
Ich weiß aber tatsächlich überhaupt nicht, wie so ein, wie das da am Flugzeug dann, was das für eine Airline ist und so. Ich bin total gespannt. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, weil, also Tokio ist schon echt nochmal eine 13-Millionen-Stadt, die angeblich die sicherste Stadt, die sicherste Großstadt der Welt.
Ja?
Also die,
sicher vor
die sicherste Millionen-Metropole,
ja,
nehme ich mal an.
Die wenigsten Einbrüche, die wenigsten Morde. Weiß man das?
Ich weiß es nicht.
Georg, weißt du das? Du weißt doch alles.
Nee, ich bin nur gerade weiterhin beängstigt, dass wir keine Triggerwarnung vor unserem Podcast haben, wo Etienne zu Gast ist.
Wie Triggerwarnung? Wegen guten Witzen?
Ja. Wegen guten Witzen vor allen Dingen dafür sind wir bekannt. Nee, überhaupt. Ich habe das jetzt mehrfach gesehen, dass das in Etiennes Twitter-Timeline gefordert wurde.
Eine Triggerwarnung. Ich wusste bislang auch nicht, zumal erstens mal, wenn wir auf das...
Du wusstest nicht, was das ist,
nee,
oder was?
Dass das wirklich ein Ding ist, weil wie funktioniert das denn bei Twitter, wenn du eine Triggerwarnung kriegst? Also erstens mal abgesehen davon, dass ich so,
der ist ja
dass
spät,
ich ja sogar eine gemacht habe. Das ist ja eigentlich das Lustige.
Stimmt.
Aber wenn man sagt, Achtung, wie schreibt man das? Achtung, jetzt kommt ein Witz, der potenziell verletzend sein könnte.
Das ist halt das Problem, ne? Weil du kannst ja... Also ich meine, das könnte ja jede Art von Satz jeden triggern. Ne? Das ist ja sehr subjektiv, was einen triggert. Ne? Also wenn man einfach nur sagt Triggerwarnung, dann ist das ja inflationär. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich zum Beispiel eins, da weiß ich, da wird Jochen sagen, oh Gott. Wenn ich zum Beispiel über Hitlers Penis sprechen möchte.
Oh Gott.
Siehst du? Ja. Dann ist das ja etwas sehr Spezielles. Und vielleicht gibt es Leute, die das nicht triggert. Und die sich dann, also die dann das Gefühl hätten, was zu verpassen. So dass diese Warnung dann irgendwann wertlos wird. Also musst du ja irgendwie das Thema, um das es geht, nennen.
Mhm.
Aber das beinhaltet doch wieder die Gefahr, dass es jemanden triggert, oder nicht?
Mhm. Ja, ich bin, also ich.
Also abgesehen davon, dass das bescheuert ist, ja. Ist es halt so, als wenn ich zu einer Party gehe, wo ich nicht eingeladen bin, in die Chipstüte greife und sage, da sind Erdnüsse drin, da bin ich allergisch gegen. Warum hast du mich nicht gewarnt?
Ja.
Das ist halt beknackt.
Ja, ich finde auch. Also ich weiß nicht, ob das so krass, es mag ja wirklich auch dann Leute geben, die das so krass triggert, also die dann irgendwie einen vermeintlichen Witz lesen, so lustig oder so schlecht er eben auch sein mag, und das dann wirklich emotionale Störungen in irgendeiner Form auslöst oder so. Das kann sein, ich glaube, dass das ein minimaler Prozentteil ist.
Aber darum geht's ja nicht. Du kannst ja nicht von anderen erwarten, dass sie auf jede Eventualität vorbereitet
genau,
sind.
Genau, das meine ich ja.
Und dich davor schützen.
Ja, aber ich meine nur, wenn das so ein spezieller Fall ist, dann kannst du bei einem Massenmedium wie Twitter ja überhaupt nicht mehr, du kannst dich ja nicht nach dem aller kleinsten gemeinsamen Nenner richten, so, sondern du musst ja dann irgendwie schon auch sagen, okay. Und ich glaube auch einfach, dass wenn es so Leute gibt, dann die sollten mir sowieso nicht followen. Also das soll jetzt nicht eine Entschuldigung sein, um die größte Scheiße raus
schlechte Witze.
Zu tweeten. Ja, natürlich, schlechte Witze sind natürlich mein Markenzeichen schon immer gewesen. Was soll ich dazu sagen?
Sollen wir die Geschichte so. Nochmal eben für all die Leute, die das ja, jetzt noch nicht...
Ja, so, oder nicht, da kennen wir uns.
Die das jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, noch einmal die Leute reinholen.
Es steht in meiner Abi-Zeitung, hat mein damaliger Tutor reingeschrieben, wie hieß der nochmal? Herr Spahn. Ich hab's
Herr Tutor.
Ja, Herr Tutor, jedenfalls auch wurscht. Der hatte dann, der hatte unsere Oberstufenklasse halt begleitet von der 11 bis zur 13 und hat dann in die Abi-Zeitung zu jedem Schüler in seiner Klasse hat er so, das war auch Geschichtslehrer und dann hat er immer so geschrieben, die Geschichte des guten Einwands zum Beispiel bei meinem Kollegen Martin Mekert, der immer Einserschüler war und immer den Lehrer korrigiert hat. Zu Martin Mekert hat er dann geschrieben, Martin, die Geschichte des guten Einwands. So, und so hat er zu jedem Schüler aus seiner Klasse hat er was geschrieben und bei mir stand, die Geschichte des guten schlechten Witzes. Das ist kein Scheiß.
Aber immerhin des guten schlechten Witzes.
Ja, das war halt, ich weiß auch genau, genau, was es letztendlich ausgelöst hat, das war die Rom-Freizeit, Kurzabschlussfahrt in der 12. Klasse sind wir nach Rom gefahren. Man muss dazu sagen, Herr Kastner war ein sehr leidenschaftlicher Geschichtslehrer. Kennt ihr so Lehrer, die sich so krass mit ihrem Stoff identifizieren, dass sie sich persönlich angegriffen fühlen?
Wenn man nicht zuhört.
Ja, wenn man diese Leidenschaft vielleicht nicht so teilt oder das auch nicht so versteht wie der Lehrer.
Ja. Ne?
Und der war extrem so einer. Und dann, der hat uns auch da durch Rom, andere sind irgendwie an die Toskana gefahren, haben irgendwie eine Woche durchgesoffen mit ihrem Lehrer. Und wir wurden echt von Herrn Kastner morgens bis abends durch Rom gescheucht. Im Nachhinein eigentlich eine wirklich coole Aktion und mussten Vorträge halten und Referate halten und uns alles angucken, die Sixtinische Kapelle, den Vatikan, die Aquädukte und so weiter. Und da sind wir an der Tür vorbeigegangen und da hing dann ein Schild, Und dann hat er gemeint, ja, da die Italiener hängen ein Schild an ihre Tür, wenn sie Kinder kriegen. Das also sozusagen, dass die Leute wissen, hier ist gerade ein Kind geboren worden. Dass die so mit Stolz wird es dann an die Tür gehängt, so willkommen Bambini oder so. Und dann stand da, ist auch egal. Ich werde den Witz jetzt nicht wiederholen. Aber da habe ich halt einen Witz gebracht und der war halt,
Erwartest du wieder einen Shitstorm, wenn du den Witz wiederholst?
Ja, soweit ist es jetzt nämlich schon. Egal, da habe ich halt ein kleines Wortspielchen gebracht zu so einem Schild, was da stand. Und er musste total lachen. Und in dem Moment hat er sich selbst den Mund so zugehalten, weil er gemerkt hat, das geht gar nicht, dass er drüber lacht. Und hat mich dann angeschnauzt. Also er hat erst gelacht und hat direkt so... Also es war so ein Prusten, Hand vor den Mund und dann hat er mich angeschnauzt, dass sich das nicht gehört. Und dann stand halt in der Abi-Zeitung die Geschichte des guten, schlechten Witzes. Was soll man sagen? Ist wie es ist.
Also, sollen wir jetzt deine Geschichte mit dem schlechten Witz nochmal, für alle, die es nicht mitbekommen haben, nochmal aufrollen? Ich habe mich ja gewundert, also es fing ja an mit einer WhatsApp, die du uns geschickt hast.
Ja. Wir sind doch viel näher am Geschehen gewesen, ja.
Also bevor du diesen Witz getwittert hast, hast du ihn, ich weiß nicht, auch uns oder nur uns geschickt?
Ich habe ihn bei diversen Probanden vorher getestet.
Okay.
Und
wir waren das Testpublikum. Naja,
das Ding ist, ich habe das auch schon im Moin Moin erzählt. Manchmal.
Soll ich die WhatsApp-Audio-File mal abspielen?
Manchmal rappe ich ja so vor mich hin, manchmal freestyle ich so vor mich hin im Auto. Und eigentlich war das eine Rap-Zeile. Ich bin so zum Auto gelaufen und musste.
Und rappst zum Auto?
Ja, manchmal freestyle ich so aus Spaß. Weiß nicht.
Nee.
Und dann bin ich halt so hin und dann habe ich irgendwie gedacht, wir haben so ein paar Leute bei uns in der Firma, wo wir manchmal so Freestyle-Sessions machen. Das ist dann immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit ein paar Bierchen. Und dann dissen wir uns wirklich aufs Übelste. Und es geht immer darum, den anderen fertig. Und vor allen Dingen geht es immer gezielt auf die Mutter des anderen. Und dann habe ich so auf dem Auto, habe ich mir wieder einen neuen Spruch überlegt und habe gedacht, irgendwie so einen Spruch überlegt, ja, deine Mutter ist mehr Fan von Schwänzen als Greta von Thunberg. So war so die Punchline. Weil Greta von Thunberg kennen wir, das ist die Umweltaktivistin, die zum Streiken aufruft, zu Demonstrationen aufruft. Und ich bin überhaupt kein Gegner, möchte ich an der Stelle kurz sagen, von dieser Aktion generell. Ist überhaupt kein wertendes Statement oder so, sondern es ist einfach ein lustiges Wortspiel mit dem Wort Schwänzen, dass deine Mutter auf Schwänze steht und Greta von Thunberg eben auch auf Schwänzen steht, aber im Sinne natürlich von Schule schwänzen. So, und dann hatte ich genau am Tag davor, hatte ich halt diese Michael Jackson-Doku Leaving Neverland geguckt.
Weißt du, woran mich das so ein bisschen erinnert? Kennst du diese Dokumentation Seconds from Disaster, wo es um die größten Flugzeug- und Schiffsunglücke geht? Kennst du nicht? Das ist halt so, wie sich zusammengesetzt wird, wie das Unglück passieren konnte. Und im Moment erinnert mich das total gerade an den Piloten, der in die Concorde steigt für den letzten Flug.
Aber ja, ihr wolltet doch das Thema. Ja? Ich habe das Thema nicht aufgemacht.
Ich will das Thema nicht.
Ja. Ich finde das gut. Ich will das haben.
Ich kann euch jetzt die Wahrheit zu dem Thema erzählen oder ich kann es auch lassen. Mir ist es eigentlich relativ gleich. Und ja, so kam es halt zustande, dass ich dann am Tag davor diese Doku gesehen habe über Michael Jackson und Disclaimer, ich bin selber ein riesen Michael Jackson-Fan, mein ganzes Leben schon ein sehr, sehr großer Michael Jackson-Fan gewesen und war dementsprechend auch geschockt. Ich weiß nicht, habt ihr es schon gesehen, Liebing?
Die großen Fans machen
das. Nee, habe ich noch nicht.
Ja, siehst du, das ist ihr Shitstorm, Herr Zahl. Und ja, und das Ding ist halt, so habe ich dann gedacht, oh, das ist ja noch besserer Joke, wenn ich statt deiner Mutter oder nur noch bessere Punchline Michael Jackson nehme, weil er jetzt wieder in aller Munde ist. Und also einfach aktuell, weil es einfach ein aktuelles Thema ist. Mhm.
Und da hast du gedacht, da gehe ich mal
und dann drauf. Saß ich im Auto und habe gesagt, wow, das ist eigentlich viel zu schade für eine Freestyle-Zeile, die nie jemand hören wird.
Und dann hast du uns
den und dann habe ich
Sprachnachricht geschickt als Testpublikum.
Genau, und dann habe ich gedacht, habe ich schon im Auto die ganze Zeit über dieses Wortspiel lachen müssen und dachte, das ist doch so lustig und habe aber auch gedacht, naja, Michael Jackson Witze sind ja echt so alt wie ja, Jokes selbst, also es gibt ja wirklich
Wann war das, kam das zum ersten Mal auf? Mitte 1990?
Ja, irgendwie so in den 90ern. Und seitdem hat ja wirklich jeder Comedian, jeder Late-Night-Host, Eminem hat verschiedene Musikvideos gemacht, Weird Al Yankovic und so weiter. Also eigentlich jeder hat schon darüber seine Scherze gemacht. Und ich dachte, okay, das ist ein total, eigentlich, wenn man es mal so überlegt, sagt dieser Scherz, den ich da getwittert habe, sagt ja nur, Michael Jackson steht auf Kinderschwänze, was ja irgendwo zumindest, es ist nicht bewiesen, aber liegt zumindest nahe, nachdem man diese Dokumentation gesehen hat, dass das wirklich auch so war. Es ist zumindest ein gängiges Klischee, mit dem man dann eben auch Comedy meiner Meinung nach betreiben kann bei so einer popkulturellen Figur. Und dann eben, dass Greta von Thunberg eben auch auf Schwänzen steht. Nur das Wortspiel war halt so holprig, weil es
Das Wortspiel war so schlecht, dass ich erstmal überhaupt nicht verstanden habe, was der
Witz ist.
Du hast mir die Nachricht geschickt.
Darf ich dazu die erste Nachricht?
Saß da.
Soll ich mal die erste
Ich weiß nicht, was in dieser Nachricht ist, aber ja, mach. Es ist, glaube ich, schon so wie.
Achtung, ich feuer mal ab. Das war die erste Nachricht von Eddie.
Gag mir ausgedacht, aber ich traue mich nicht. Ich finde den so gut, aber ich traue mich nicht, den zu veröffentlichen. Okay, pass auf, hier kommt. Was haben Greta von Thunberg und Michael Jackson gemeinsam? Sie sind beide Fan von Kinderschwänzen.
So, ich habe das auch überhaupt nicht. Und jetzt kommen noch 4 Sekunden Lacher hinten dran in der zweiten Audio. Ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Ich habe es auch nicht gehabt.
Ja, das Problem ist, dass es das, und das wurde mir ja auch zu Recht vorgehalten von vielen Leuten, dass es das Wort Kinderschwänzen nicht.
Schuleschwänzen.
Ja, Schuleschwänzen, aber dann hätte der Joke halt nicht funktioniert.
Richtig.
Und
dann lässt man ihn halt, wenn er nicht funktioniert.
Ja, aber ich hatte dann.
Das Bedürfnis.
Wenn du das richtig. Ich hatte es jetzt auch da, natürlich auch, weil ich so viel lachen musste, nicht so gut erzählt. Ich hatte es dann noch ein paar anderen Leuten besser erzählt. Und wenn du da so eine Pause machst dazwischen und so, dann hat es schon funktioniert und dann mussten auch viele lachen. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann man es doch irgendwie niederschreiben, so dass es funktioniert. Und dann habe ich das mit so einem komischen Bindestrich und klein geschrieben und so. Und ich habe dann.
Da war das erste Mal, dass ich zumindest die Idee dahinter verstanden habe.
Und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages, klar, hätte man den sich auch klemmen können, weil er einfach auch nicht so gut ist. Aber meiner Meinung nach ist es in keinster Weise eine Verspottung von Missbrauchsopfern. Dazu stehe ich hundertprozentig. Das ist auch nicht mein Humor, sich über Missbrauchsopfer oder sonst was lustig zu machen. Ich war auch null meine Intention, sondern es war einfach dieses lustige Wortspiel, was dann aber wiederum daraus auf Twitter an Empörung, auch an Zuspruch, aber auch an Empörung mir entgegengekommen ist, muss ich wirklich sagen.
Die Empörung fand ich aber zu einem Teil also so absurd, dass sie schon wieder lustig war.
Ja, natürlich, also aus Twitter, aus deiner Sicht kann ich das verstehen. Aber wenn dann wirklich Leute irgendwie sagen, ja, man müsste mal deine Kinder vergewaltigen und mal gucken, ob du es dann noch lustig findest, wo ich mir dann denke, da werden so Ebenen verlassen irgendwie.
Darf ich was sagen dazu?
Ja, ich bin mir sicher, ich weiß, was du zu sagen hast, Jochen.
Na, wenn du es nicht hören willst, dann sage ich, muss ich es ja auch nicht sagen. Ich hatte nur Angst, als ich diese WhatsApp-Nachricht bekommen habe, als ich es nicht verstanden habe, habe ich gedacht, oh, das kann ganz schön nach hinten losgehen, weil da man halt echt vielen Leuten irgendwie scheinbar auf die Füße tritt und das abgesehen davon, dass ich es auch nicht witzig fand, ich habe mir schon gedacht, das ist ganz schön gefährlich. Und
ja, aber das ist halt genau der Punkt, wo ich halt auch sage, wenn ich das für mich moralisch vertretbar halte, und das tue ich nach wie vor, dann kann ich kann ich das nicht davon abhängig machen, ob sich davon jemand angegriffen fühlt oder nicht. Dann kann ich meinen Twitter-Account dicht machen, weil wir leben nun mal im Empörungszeitalter und irgendeiner findet irgendwas immer scheiße.
Ja, das
und ich
ist
kann auch klar. Und ich kann auch ganz ehrlich, ich habe gesehen, Mickey Beisenherz hat den gleichen Joke gemacht. Jan Böhmermann lädt in seine Playlist irgendwie Pretty Young Thing bei Fest und Flauschig und macht und Titanic hat den Joke gemacht. Und wenn er mit Pfarrern gemacht wird und irgendwie die katholische Kirche in Bezug auf Kindesmissbrauch verarscht wird, dann klatscht jeder in die Hand. Also ich kann diese Doppelmoral nicht teilen, was mir da zum Teil für Stricke draus gemacht wird von Leuten, die zeitgleich aber den anderen Leuten irgendwie applaudieren und so weiter, kann ich dann auch nicht ernst nehmen. Man kann mir vorwerfen, dass der Witz nicht so lustig ist, wie ich ihn dann letztendlich fand. Okay, das ist dann eben...
Aber das ist das, eine andere
das ist eine Diskussion, ganz andere,
ob der jetzt nun besonders genau, lustig ist oder ob der als Witz einfach
das ist eine andere ist. Diskussion, dass ich mich über Missbrauchsopfer lustig mache mit diesem Witz, das sehe ich einfach nicht so, das werde ich auch niemals einsehen.
Das ist auch faktisch nicht
es
so.
Es ist
nicht so. Das ist nicht die Art und Weise, wie der Witz funktioniert. Der Witz funktioniert über ein schlechtes Wortspiel und indem man sich über Michael Jackson und seine Präferenz lustig macht.
Ja, der das Vorwurf ist natürlich das, dass man sagt, dadurch wird das gesamte Thema bagatellisiert oder so.
Ja, das ist Bullshit. Das würde für jede Art von Witz zu irgendeinem Thema
gehen. Und das ist halt...
Wie viele Witze kennst du, wo irgendjemand steht an der Himmelspforte? Ja. Und dann ist ein Teil des Witzes, wie er gestorben ist. Deswegen machst du dich nicht darüber lustig. Oder nimm mal folgenden Witz. Was ist weiß und stört beim Essen?
Eine Lawine.
Nein, nicht Michael Jackson. Was ist weiß und stört beim
Essen? Eine Lawine. Ich kenne den schon.
Richtig, eine Lawine. Machst du dich jetzt über Lawinenopfer lustig oder ich nicht? Nein.
Naja, es ist und selbst...
Der Witz ist, dass es unerwartet, dass die Lawine kommt auch unerwartet, aber dass diese Pointe unerwartet kommt.
Das ist das der Ding Witz ist davon. Auch einfach, dass, und das ist mein Verständnis von Comedy und mein Verständnis von Humor ist einfach, dass Humor schon immer auch ein Bearbeitungstool sozusagen ist für Themen, für schwierige Themen, weil du quasi in eine Vereinbarung mit dem Publikum in dem Fall eingehst und sagst, okay, im Rahmen eines Witzes dürfen wir sozusagen über Sachen lachen, die eigentlich nicht lustig sind oder über die man eigentlich nicht lachen darf. Das ist genau der Sinn eines Witzes. Es ist dieses,
aber du lachst ja nicht über die Sache, du lachst über einen
es
Witz.
Ist ein, genau, es ist, dieses Relief.
Das ist nicht dasselbe.
Es ist ein Relief, das eben Comedy bietet. Deshalb sind Comedians überhaupt auf der Welt. Deshalb gibt es das. Deshalb sind sie so erfolgreich, weil Leute in einen Raum gehen und sagen, ich lache jetzt über Sachen, die normalerweise, wenn es ernst gemeinte Statements wären, untragbar wären, aber im Rahmen eines Witzes oder eines Jokes oder Comedy ist das eben durchaus machbar. Deshalb habe ich da auch eine relativ geringe Schmerzgrenze, auch übrigens was Witze mir gegenüber angeht, ist ja nicht so, dass ich nicht auch viel einstecke, sofern man irgendwie den Kontext immer herstellen kann. Und da kann ich zumindest verstehen, ein Kritikpunkt, den mein guter Freund Memo mir gesagt hat, der gesagt hat, das Problem ist, Etienne, dass du dich als Komiker siehst, aber die Zuschauer nicht. Also einem Komiker würde man sowas eher verzeihen als dir.
Da ist was dran, ja.
Ja, und da ist auf jeden Fall was dran. Und ich hab das so gelesen, hab gedacht, fuck ja, rafft denn keiner, dass ich eigentlich ein verkappter Stand-Up-Comedian bin?
Ich glaube, wenn Jan Böhmermann den gerissen hätte, würde es wahrscheinlich mehr okay sein.
Ja, weil man ganz klar
weil man bei ihm von ihm weiß, das auch er erwartet.
Er ist ja ganz klar Satiriker und auch bei Mickey Beisenherz oder so ist ja auch irgendwie diese Comedy-Konnotation irgendwie stärker herausgearbeitet. Und ich habe natürlich eine ganz andere Selbstwahrnehmung, weil ich seit 18 Jahren irgendwie vor der Kamera stehe und seit 18 Jahren eigentlich immer nur Witze erzähle oder Quatsch mache. Also schon bei Giga war ich ja der Quatschmacher. Bei Game One haben mich die Sketche interessiert. Ich habe ja keine Tests zu Videospielen gemacht, sondern Sketche zu Videospielen mehr oder weniger. Also schon immer... Auch in den Kinomagazinen oder so bin ich meistens der Comic Relief gewesen. Ich habe mich immer schon in meinen Kolumnen, alles, was ich so selber in meiner Eigenwahrnehmung gemacht habe, habe ich mich eigentlich immer irgendwie als ein verkappter Comedian gesehen. Aber in der Wahrnehmung nach draußen, ich tue halt nicht, sondern ich bin halt Moderator und ich habe eine Produktionsfirma oder eine Company oder einen Sender, wie man immer so nennen mag. Und so nehmen mich die Leute wahr. Die nehme ich als den Gaming-Moderator wahr. Und da möchte ich kurz eine Brücke schlagen und ich kann es total verstehen, dass das dann irgendwie anders ankommt. Denn momentan ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, gibt es wieder einen Shitstorm mit Gronkh. Habt ihr das mitgekriegt?
Nee.
Es gibt, ich möchte da jetzt auch nicht zu viel wiedergeben, weil ich auch mich nicht so damit beschäftigt habe und auch nur am Rande mitbekomme. Ich weiß nur, dass Gronkh wohl einen Shitstorm hat, weil er wohl einen Rape-Joke oder mehrere Rape-Jokes gemacht hat bei einem Let's Play. Ich bitte, liebe Leute, korrigiert mich gerne, wenn ich es falsch wiedergebe, weil ich habe mich, wie gesagt, nicht einheitlich, einheitlich sage ich schon, eindringlich mit diesem Thema auseinandergesetzt und möchte da jetzt auch nichts falsch wiedergeben. So habe ich es nur mitbekommen und ich glaube, er hat das Spiel The Forest gespielt und hat dort dann irgendwie eine irgendein Rape-Joke mit einer Ragdoll, also mit einer Leichenfigur. Ich weiß es nicht genau. Was irgendwie wurde ihm zumindest vorgeworfen, dass er Rape-Jokes bei seinen Let's Plays macht. Und daraufhin hat sich wohl auch eine Frau bei ihm, eine Zuschauerin von ihm, ihm beim bei Twitter angeschrieben und gesagt, sie selber ist Opfer von irgendeinem Missbrauchsfall. Und das hätte sie hart getriggert oder es hätte sie irgendwie hart fertig gemacht und richtig, sie fand das richtig schlimm, irgendwie so. Und daraufhin hat er sie wohl Furie genannt oder so. Und irgendwie sind dann wohl die Gronkh-Fans auch sehr krass auf sie draufgegangen und haben sie auch irgendwie fertig gemacht. Sie soll mal nicht rumheulen und bla bla bla. Ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht alles so zusammen. Bitte korrigiert mich, wenn da einer eine genaue Chronologie der Sachen herkriegt, wer was gemacht hat, zu welchem Zeitpunkt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist momentan eben wieder so ein Shitstorm. Und da muss ich auch sagen, ich finde Rape-Jokes schon sehr, sehr problematisch. Ich habe auch schon Rape-Jokes gehört, von Anthony Jeselnik oder Jimmy Carr oder weiß ich nicht, von anderen.
Ricky Gervais behandelt das in seinem Programm.
Klar. Ne? Und die haben die auf eine so, ich möchte fast sagen, ja, wie soll man sagen, kluge Art und Weise erzählt und eingebunden, dass es funktioniert hat, ohne dass, und trotzdem wird es vermutlich einen Haufen Leute gegeben haben im Publikum, die es nicht lustig fanden oder die es nicht gut finden. Was ich nur sagen will ist, das ist so ein Thema, wo man echt, also ich würde eher davon abraten und
das sagst du.
Ja, das sag ich. Tatsächlich sag ich das. Es gibt halt irgendwo dann auch was, wo ich mich nicht ranwage, warum auch nicht, weil ich vielleicht auch einfach nicht gut genug bin. Ich schaff's ja nicht mal einen Michael Jackson Witz einigermaßen gut.
Ja, und da hast du 25 Jahre
Zeit. Da hatte ich 25 Jahre an Input. Nein, und ich denke auch, und was aber das größte Problem an der Sache ist, dass es dann eben von Gronkh kommt, den man eben auch nicht als Comedian sieht oder als Witzemacher. Und es ist einfach was anderes, wenn ein Ricky Gervais oder ein Anthony Jeselnik, wo man weiß, das ist dieser ultra bösartige Humor von diesem Stand-Up-Comedian und der macht es auf seinem Stand-Up-Special, dann ist das einfach auch nochmal ein anderes Umfeld.
Aber die werden ja auch regelmäßig.
Die werden natürlich auch dafür kritisiert, aber das ist dann trotzdem nochmal was anderes für mich, als wenn es ein Let's Player, sag ich mal, in seinem Video macht. Und das kann ich schon verstehen, dass das dann eben eine andere Fallhöhe hat, dass das auch anders wahrgenommen wird, dass das anders aufgefasst wird. Und ich glaube, so ähnlich ist es dann auch bei mir. Ich persönlich sehe mich natürlich schon irgendwie, immer dachte ich, ich bin eigentlich ich traue mich nur nicht auf die Bühne, aber eigentlich bin ich, sind die Vorbilder, die ich habe in meinem Leben, waren, sind die Stand-Up-Comedians, sind die, sind Otto gewesen, ich bin mit Otto aufgewachsen, ich bin Fan von Louis C.K. gewesen, von Bill Burr, von Ricky Gervais und so weiter, wie sie alle heißen. Aber mir ist klar, dass man mich so gar nicht wahrnimmt und deshalb das auch vielleicht ein bisschen diesen Shitstorm.
Ich glaube aber nicht mal, dass das nur das Hauptproblem
ist. Es ist sicherlich ein Teil des Problems.
Ja. Ich glaube, das Hauptproblem ist oft, dass es um die maximal bösartigste Unterstellung geht, die man irgendwie noch so formulieren kann, dass sie halbwegs Sinn ergibt. Das habe ich gerade in den Postings gesehen zu deinem Tweet halt. In den ganzen Follow-up-Messages und so. Da hast du gesehen, dass die Leute sich Mühe geben, über die ich teilweise schon fast lachen musste, wie absurd, welche absurden Folgerungen die ziehen, um halt maximale Niedertracht und Boshaftigkeit und so weiter unterstellen zu können. Also so richtig sich möglichst viel Mühe geben, jemandem etwas unterstellen zu können, damit man sich dann selber besser fühlen kann und sagen kann, aber ich bin ja einer, der auf der guten Seite ist und so, ne?
Ja.
Und ich glaube, dass das allgemein sehr, sehr häufig passiert, wenn Leute solche Art von Kommentare von sich geben, die ein entsprechendes
Publikum haben. Aber es ist auch, ich habe ja vorhin gesagt, wir haben das Empörungszeitalter und gerade auf Twitter, ich merke das und es, ehrlich gesagt, fuckt mich das so ein bisschen ab, weil es einfach sehr anstrengend ist. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gab jemand, der hat einen Tweet gemacht und diese Person war irgendwo in einem öffentlichen Café und hat eine andere prominente Person gesehen, die sich einen Kaffee bestellt hat für 4,30 Euro oder so und mit 4,30 Euro gezahlt hat, also kein Trinkgeld gegeben hat. Und hat das sozusagen in einem Tweet angeprangert, so, so ungefähr. Ja, das, ich will jetzt keinen Namen nennen. So. Und jetzt kann
ich google jetzt nach 4,30 Euro Kaffee.
Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist natürlich scheiße, wenn man kein Trinkgeld gibt. Das ist irgendwie ein dick Move. So. Aber was mich daran stört, ist, dass wir in einer Zeit leben, wo jemand, der über 100.000 Follower hat, den Finger öffentlich auf eine Person zeigt und sagt, guckt mal, seht ihr das alle? Die hat Folgendes gemacht. Die hat, oder der hat das gemacht. Der hat den Fehler gemacht, der hat den Fehler gemacht. Natürlich, ab und zu oder vielleicht auch häufiger mal trifft es auch den Richtigen oder es trifft jemanden, der sich wirklich falsch verhalten hat. Das ändert aber nichts daran, dass sich dieses Denunziantentum, dieses ständige Suchen nach Fehlern auf jemanden zeigen, seht ihr, was der gemacht hat, und das Zusammentrommeln von weiteren Empörten, dass mich das so abnervt. Und dabei ist es mir eigentlich schon fast egal.
Aber wissen wir denn überhaupt, ob das Verhalten falsch war? Weil wer weiß, wie die Bedienung sich ihm gegenüber verhalten. Vielleicht war es absichtlich, dass er, oder er hatte überhaupt nicht mehr dabei.
Ja,
oder
aber sie. Ist ja wurscht. Für meinen.
Nein, erstmal ist das nicht wurscht. Es gibt ja auch durchaus legitime Gründe, warum man keinen
Trinkgeld. Ja, aber das ist insofern wurscht, weil es da, weil es mir jetzt nicht um diesen speziellen Fall geht, sondern mir geht es um die generelle Empörungskultur. Und da spielt es jetzt nicht so sehr eine Rolle. Bei dem einzelnen Fall, natürlich hast du recht, wissen wir viel zu wenig.
Nein, aber bevor ich mich überhaupt über so einen Fall aufregen würde, würde ich mir doch überlegen, gibt es eine vernünftige Erklärung für dieses Verhalten, ja, bevor ich auf die Idee komme,
selbst wenn es eine gibt, oder es zu posten? Selbst wenn diese Person einfach nur arschig und geizig ist, ja, das ist ja genau mein Punkt, selbst wenn die Person einfach nur arschig und geizig ist, gibt es keinen Grund, seinen 100.000 Followern den Namen dieser Person, weil das auch eine prominente Person war, zu nennen und zu sagen, guck mal, die gibt kein Trinkgeld. Das finde ich einfach ein Dickmove. Das ist einfach, okay, ich verstehe das nicht, warum man, und es ist egal was, ich habe das Gefühl, die Leute suchen gerade schon nach Fehlverhalten von anderen, und da hat er das gemacht, und könnte das nicht auch eine Szene sein, die, und ist der Spruch überhaupt noch, und meint er, was meint er damit, und es geht mittlerweile so krass, ich habe fast jeden Tag, und dann nicht mit mir, sondern mit anderen Leuten, irgendein Shitstorm, irgendeine Hexenjagd, irgendjemand, der irgendjemanden anschwärzt und sich empört über irgendwas, was irgendwer gesagt hat, was irgendwer gemacht hat. Es ist egal, was es ist. Und es nervt mich, dass wir in so einem Empörungszeitalter sind. Dass das was ist, wo die Leute sich einen drauf aufgeilen. Weil du kriegst natürlich, du zeigst auf ein Fehlverhalten eines anderen. Und sagen wir mal, das Fehlverhalten ist wirklich ein Fehlverhalten, dann kriegst du immer Applaus von den Leuten. Weil natürlich jeder will dann auf der richtigen Seite sein. Und ich finde das einen unfassbar nervigen Trend, der letztendlich, glaube ich, auch dazu führen wird, dass sich die Leute eher wieder zurückziehen, weil es einfach auch das nicht wert ist. Ja? Und Memo hat dann noch gesagt, du kannst auf Twitter nichts gewinnen. Und da hat er recht, was kann ich gewinnen? Im besten Fall, ich habe natürlich, muss man an der Stelle auch mal sagen, es gab ja nicht nur einen Shitstorm, es war, glaube ich, eines meiner meistgelikten Tweets oder so, es gab auch viele Leute, ich habe auch viel Zuspruch gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich kann das einordnen, es gab ganz differenzierte Kritik, die gesagt haben, ich fand es nicht lustig, aber ich weiß, wie es gemeint ist und ich weiß, wie du es nicht meinst, also es gab ganz viel unterschiedliches Feedback, möchte ich an der Stelle auch mal sagen, aber letztendlich sorgt das alles natürlich irgendwie dafür, dass man sich denkt, ist das alles wert? Es ist alles nur noch anstrengend und
aber krampfig. Aber eine Frage dazu, war dir das vorher nicht bewusst? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht seit gestern mehr auf Twitter, du unabhängig davon, ob das gut oder schlecht ist, was da zurückkam, aber war dir das vor dem Posten, du hast ja sogar bei der WhatsApp schon gesagt, aber ich habe Angst, und dann hast du es trotzdem gemacht. War dir das dann in dem Fall egal, weil du...
Ja, ein bisschen, ja, also beides. Also
das hab ich hab mir das auch gedacht, aber dann dachte ich mir, du kannst doch nicht diesen Vollidioten auch noch recht
geben. Das ist genau so ein bisschen das Ding.
Wenn du einen Witz hast, wo du denkst, der ist wirklich gut, das ist streitbar, ob das bei dem jetzt der Fall war, aber der ist wirklich gut. Der einzige Grund, ihn nicht zu posten, ist, weil ein paar Vollhonks auf die Palme gehen werden. Dann ist das doch eigentlich ein schlechtes Argument, den nicht zu posten.
Also bei mir ist es so, es ist zweigeteilt. Zum einen habe ich nicht mit so einer Vehemenz gerechnet, weil ich dafür nicht gedacht hätte, dass das Michael Jackson verarschen Thema so ein Ding ist. Ich habe ja Ärger von beiden Seiten gerissen, das Lustige. Ich habe ja gekriegt, ich habe von Hardcore Michael Jackson Fans auf die Fresse gekriegt.
Das sind natürlich auch zwei Idole. Einmal Michael Jackson, einmal sowieso Greta Thunberg, die in der Zielgruppe extrem beliebt ist.
Ich habe von Michael Jackson Fans auf die Fresse gekriegt und von Leuten, die gemeint haben, ich mache mich über die Missbrauchsopfer von Michael Jackson lustig.
Ja, das ist ja
natürlich. Also das zeigt ja schon, dass irgendwas irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber das Ding ist, natürlich habe ich damit gerechnet, gerechnet, dass es da auch ein bisschen Gegenwind geben wird. Es haben sich gewisse Leute von mir distanziert oder mir Kritiken geschrieben, wo ich gedacht habe, also ausgerechnet von dir hätte ich es nicht unbedingt gedacht, dass du dich da jetzt so echauffierst drüber. Aber in dem Ausmaße, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht damit gerechnet. Ich habe natürlich das zumindest in Kauf genommen, aber das ist halt dann eben Berufsrisiko. Also in dem Moment, wo ich mich selber als Comedian sehe und sage, ja, ich habe hier einen guten Joke und ich kann, sonst kann ich dicht machen. Sonst kann ich, wenn ich irgendwann mal auf die Bühne gehe, wenn mein Stand-Up-Programm machen will und nur noch Jokes mache, von denen ich hundertprozentig weiß, dass es im gesamten Publikum keinen einzigen gibt, der sich irgendwie angegriffen wird, dann lasse ich's.
Aber das ist unmöglich, das wird nicht gehen.
Nee,
also die Leute, also du musst ja überlegen, welche Art und Weise des Denkens ja in den Leuten vorherrscht, die dich kritisieren. Ist ja nicht so, als ob die irgendetwas haben und sagen, wenn das passiert, dann rege ich mich auf, sondern die suchen nach etwas. Und wenn du ihnen den Stück Boden gibst und sagst, okay, darüber mache ich jetzt keinen Witz mehr, suchen sie sich das Nächste. Das hört ja nicht auf, das wird nicht aufhören.
Aber da haben wir ja auch schon drüber geredet, als diese Titanic-Nummer war. Und es gibt einfach auch ein paar Leute, die das auch natürlich, und das ist zum Beispiel so ein Thema, es gibt natürlich auch Leute, die das dann direkt auf Rocket Beans bezogen haben und diese Rocket Beans wieder und die Schweine. Dann fing wieder einer an mit
die Gamer.
Die Gamer waren drin. Und dann ging es natürlich auch wieder, hat wieder einer angefangen mit, ja, erst die Praktikantengehälter, was zum Beispiel übrigens, zahlen wir exakt das Gleiche, ein Praktikantengehälter wie zum Beispiel die Bild- und Tonfabrik von Jan Böhmermann und ungefähr so ziemlich jedes Medienunternehmen überhaupt. Aber
das ist doch
egal. Ja, es ist egal, weil hat irgendein Titanic-Autor mal irgendwas behauptet und das reicht für ein paar Leute,
wen interessiert denn die
ihre
Wahrheit?
Wut auf etwas zu zentrieren und die sind dann natürlich dankbar für jedes Häppchen, das man ihnen hinwirft. Und es gibt dann natürlich auch Leute, die vielleicht auch berechtigterweise sagen, ja, aber warum wirfst du ihnen denn dann auch immer wieder was hin? Und ich bin dann halt der Typ, der sagt, ja, weil ich mich nicht davon einschüchtern lassen möchte. Ich möchte, wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe mich daneben benommen und ich habe Scheiße gebaut, dann möchte ich dafür gerade stehen. Dann jeder, der mich kennt, der sich schon mal irgendwie mit mir in den Haaren gehabt hat, weiß das auch, dass ich auch, wenn ich über die Stränge schlage, dann auch Reue zeigen kann. Aber es gibt eben einfach ein paar Punkte, wo ich mir nicht vorschreiben lassen will, was ich sagen und was ich nicht sagen darf, nur weil das bedeutet, dass ein paar Leute, die sowieso nur darauf warten, dass ich einen falschen Satz sage oder irgendwas sage, um mich abzuschießen, dann getriggert sind. Und dem will ich mich einfach nicht beugen, wenn das Argument ist.
Das ist ja auch gut und du hast dich ja auch entschuldigt dafür, dass der Witz so schlecht war. Eben.
Ja.
So, das ist ja auch okay und das ist dann ja auch.
Ich ärgere mich viel mehr, weil ich nach wie vor das Wortspielpotenzial sehe.
Das hatte auch Potenzial, aber da musst du dran arbeiten.
Frag uns, ob der Witz lustig ist.
Was ihr nicht wisst, ich saß eine Stunde mit einer anderen Person auf dem Sofa und hab daran rumformuliert.
Nein. Und dann kam das raus.
Wow.
Ja. Und im Nachhinein wäre es halt einfach, wenn ich den im Freestyle-Battle gebracht hätte, hätte ich halt den Freestyle-Battle gewonnen. Hätte mir einfach nur gedacht, warum hast du es nicht in der ursprünglichen Fassung gelassen? Und da war er golden. Aber es ist auch letztendlich Water Under the Bridge. Ich will das Thema wird so hochgehangen, das finde ich eigentlich das Krasse, weil mich jeder darauf anspricht. Die Leute kommen zu mir, es schreiben mir Leute
per WhatsApp,
die sich seit einem Jahr nicht gemeldet haben und schreiben, hey, Etienne, wie geht's dir? Alles okay? Und ich denke so, warum schreibst du? Ja, ich habe das mit deinem Tweet gelesen und wollte nur mal hören, wie es dir so geht. Und die Leute ist...
Ich war dabei.
Es ist wirklich so, die Leute fragen, ihr habt mich das Erste, was ihr mich heute gefragt habt, ist, na, wie hast du den Shitstorm überstanden? Die Leute gucken mich an, manche klopfen mir auf die Schulter, manche schauen beschämt zum Boden. Es ist, als ob ich sonst was gemacht hätte und ich denke einfach nur, was ist denn eigentlich los? Ich habe einen Michael Jackson-Witz gemacht, seid ihr alle dumm oder was?
Also.
Was ist denn los?
Sollen wir das Thema abschließen? Und sagen, der Witz war scheiße, du hast es eingesehen und der Shitstorm...
Moment, was heißt, du hast es eingesehen? Die Diskussion ging
nein, ja der nicht Witz,
um das Einsehen, ob der Witz nein, schlecht der Witz war oder nicht.
Du willst jetzt wieder nur irgendein politisch korrektes Fazit ziehen.
Nein, ich will es abschließen.
Ich stehe dazu. Ja, ich hau manchmal einen schlechten Witz raus.
Ist doch gut.
Dazu stehe ich auch. Ich wünschte, ich hätte ihn besser formuliert, weil ich nach wie vor Potenzial in diesem Wortspiel sehe. Aber ansonsten...
Wir arbeiten da. Wir machen da den nächsten Workshop.
Ich werde bald eine überarbeitete Version.
Sehr gut.
Ich bringe bald eine überarbeitete Version. Und Und ja, und ansonsten möchte ich bitte, Leute, können wir das Thema einfach mal, also ihr könnt auch gerne weiter drüber diskutieren. Ich muss teilweise wirklich lachen, weil ich habe so viele Leute geblockt wie in meinem Leben noch nicht auf Twitter. Und das ist tatsächlich eines der wenigen positiven Sachen, dass man so direkt irgendwie so ein Sieb hat, wo man sagt, okay, Leute.
Wie viel tausend waren das?
Ich weiß nicht, tausend waren es nicht, aber es war schon ein hoher, ich würde sagen, zwei- bis dreistelliger Betrag, den ich geblockt habe. Und das hat auch gar nichts, weil viele haben mir unterstellt, ja, blockst du jetzt jeden, der dich kritisiert? Nein, aber es waren halt einfach beleidigende Leute und Leute, die mich beleidigen und wo ich eindeutig erkenne, dass sie Sachen falsch verstehen, um mir eins auszuwischen, die werden halt einfach geblockt. Wenn einer mich kritisiert hat und sagt, ey, der Witz war einfach schlecht formuliert, dann würde ich den nicht blocken, weil da würde ich durchaus zustimmen. und sonst, wie war eure Woche so?
Ich habe echt sowas von gar nichts erlebt. Ich habe ein Hochbett zusammengeschraubt. Das war alles, was ich in dieser Woche gemacht habe. Hast du
letztes Mal schon angekündigt?
Ja, und es steht tatsächlich, ist es auch weiß gestrichen. Es stehen schon Ponys drauf von meiner Tochter, die aber verdammt nochmal nicht da oben schlafen will, weil es hier zu hoch ist. Ich habe kein Bier mehr, Eddie. Man sucht im Kühlschrank. das war so meine Woche tatsächlich. Und das ist spannend eigentlich, ne? Dein Sohn wohnt doch auch im Hochbett, oder? Wie lange hat das gedauert, bis er da geschlafen hat?
Nee, er pennt tatsächlich immer unten unter dem Hochbett. aber es ist, ja. Aber du hast ja so ein ganz komisches Konstrukt. Das ist ja irgendwie
sehr hoch. Ja. Und vor allen Dingen, einen Abend hat sie da oben geschlafen, aber dann konnte ich nicht schlafen und dann habe ich sie runter rausgeholt, weil ich so Angst hatte, dass sie rausfliegt.
Leute? Ja. Habt ihr schon mal Preisalarm-Webseiten benutzt?
Nein. Meinst du was wie Geizhals.de oder sowas? Oder meinst du sowas wie MyDeals? Nee, so,
also, ich glaube, meine heißt sogar Preisalarm.
Ich glaube, das ist sowas wie MyDeals, so genau. Wo irgendwie gibt es gerade günstig im Mediamarkt, Aschaffenburg und sowas.
Genau, pass auf, du kannst so ein Produkt quasi bookmarken, also ein Produkt nennen und dann kannst du dich benachrichtigen lassen, je nachdem, wo es dieses Produkt zu welchem Preis gibt, dass du informiert wirst, ja?
Kenne ich.
Und ich bin ja jemand, ich spiele seit Ewigkeiten, das wisst ihr ja, WoW, ne? World of Warcraft.
Habe ich gehört.
Und World of Warcraft, da kann man das Gold, was man im Spiel verdient, das man da im Spiel gewinnt, kann man in quasi Echtgeld umtauschen.
Ist das legal?
Hör mir erst mal zu. Innerhalb des Battle.net-Universums, also innerhalb des Blizzard-Universums. Das heißt, ich kann mir halt ein Diablo von meinem WoW-Gold kaufen, quasi, ne? Oder die nächste Expansion oder Game Time oder sonst was. Mhm. Und das habe ich halt eine Weile lang gemacht. Und es gibt halt auch irgendwie Tools und Add-ons, mit denen man das Auktionshaus so beackern kann und Preise vergleichen und so. Und das habe ich so erfolgreich gemacht, dass ich mir, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt im Podcast. Das kommt irgendwie bekannt vor. Genau, pass auf. Game Time bis 2039 kaufen konnte. Also das ist eine große Menge an Gegenwert. So. Und jetzt dachte ich, dieses mit diesem Preisalarm, dass man halt einen Gegenstand, den man sowieso kaufen will, erst dann kauft, wenn er einen gewissen Betrag unterschritten hat, ist ja genau dasselbe eigentlich. Ich kaufe etwas erst dann und nur dann ein, wenn es günstig ist. In dem Fall halt nicht mit dem Wunsch, es weiter zu verkaufen, sondern nur, um es günstig zu bekommen. Das Blöde ist halt nur, dass viele von den Sachen, die man sich bestellen will, bei Amazon ja oder irgendwo sonst, Dinge sind, die man relativ schnell haben will. Wenn du halt keine Ahnung hast, du hast keinen Akku mehr bei deinem Notebook, dann möchtest du ja nicht ein halbes Jahr warten, bis du den Akku kaufen kannst. Also musste ich etwas finden, wo ich mir gedacht habe, das könntest du eigentlich gebrauchen. Das könntest du eigentlich, das wäre das ganz cool zu haben, aber es eilt nicht.
Ja. Was ist es?
Ein Kärcher Fensterreiniger.
Ja, du hast dir einen Kärcher Fensterreiniger gekauft. Ach, ich weiß, was
das ist. Sind das diese gelben Dinger, wo so schon so ein Scheibenwischer vorne dran ist und automatisch reingepumpt wird, ne? So ein Ding habe ich auch.
Seit wann hast du Fenster in deiner Wohnung?
Ich ja.
Das ist.
Ich habe Fenster. Warum sollte ich keine Fenster in der Wohnung haben?
Du wohnst noch im Keller.
Ich wohne nicht im Keller.
Wie viele Fenster hast du denn?
Im Erdgeschoss gewohnt. Genügend, ich habe einen Balkon, da sind. Sag mal,
bist du jetzt wirklich davon überrascht, dass er Fenster hat? Also.
Ja, was denn? Ich dachte, du hättest nur zwei da vorne raus.
Ich habe dieses Ding auch und ich habe es auch genauso.
Du hast auch ein Kärcher Fenster rein? Ja,
und ich habe ihn, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben benutzt.
Ich habe mal die Story erzählt,
wo ich diesen Fugenreiniger, dieses Fugenweiß gekauft habe und dann festgestellt habe, dass keine einzige Fuge weiß ist bei mir in der Wohnung. Also, ja. Also einfach.
Kann ich den dann haben, wenn du ihn nicht mehr brauchst?
Du hast die gleichen Fugen wie ich.
Ja, aber vielleicht kann.
Den Kercher oder den Fugenreiniger?
Also den Kercherreiniger, ja.
Ach, du hast einen Fugenreiniger und du hast einen Fensterreiniger. Das sind doch zwei unterschiedliche Dinge, ne?
Ich habe beides.
Das sind unterschiedliche Dinge.
Ich hab einen Kercher.
Du hast beides?
Ja, ich habe Stuff.
Ist das ein beides in einem?
Nein, das ist einfach.
Du hast zwei Geräte.
Das ist kein Gerät, das andere ist einfach ein Weißstift für
ach so.
Fugen.
Ich dachte, das wäre. Und aber Georg hat doch so einen Hochdruckreiniger, oder sehe ich das falsch?
Nee, kein Hochdruck. Also es gibt auch Kercher Hochdruckreiniger, mit denen du halt irgendwie, keine Ahnung was, hier dein Haus von außen oder dein Auto oder so absprühst. Ich rede von so einem Ding, das ist im Prinzip so ein Sprühteil mit einer Flasche. Ja. Und dann so ein Abzieher, so. Ne, mit dem du so ein Fenster abziehst, der gleichzeitig noch so eine Saugmechanik drin hat. Also dass den Siff halt direkt mit absaugt. Okay.
Elektrisch?
Genau.
Okay, und geht das?
Und ja, zumindest ist der, also war er einer der besser Bewertenden. Es gibt da Bewerteten, da gab es auch noch alle anderen möglichen Lifefight und weiß der Teufel was, alle möglichen Marken wie Leder, keine Ahnung. Die haben alle so ein Teil, also mindestens so ein Gerät. Mit so Sprühflasche, mit Absaugmechanismus, mit Abzieher und so weiter und so fort. Ich habe mir das Ding von Kercher ausgesucht, das hat aber irgendwie 80 Euro gekostet. Da dachte ich mir, ich zahle jetzt keine 80 Euro dafür, sondern ich wende meine World of Warcraft-Strategie an. Ich warte, bis der Preis fällt und habe deswegen einen Preisalarm eingerichtet auf 40 Euro.
Auf die Hälfte.
Ja. Weil ich mir den Preisverlauf angeguckt habe und festgestellt habe, der war vergangenen November oder irgendwann mal, war der schon mal unter 40 Euro.
Alter Georg, du bist doch nicht mehr ganz dicht.
Wann war das denn? Weihnachten oder was?
Weiß ich nicht. Ist doch egal. Auf jeden Fall war er schon mal unter 40 Euro. Also hatte ich Grund zu der Annahme, dass das ein möglicher Preis ist. Und ich brauchte den ja auch nicht dringend. Ich habe ja normalen.
Du brauchst ihn doch gar nicht eigentlich, oder?
Naja, wenn der gut ist, warum nicht?
Okay. Und dann?
Also, das Ding war irgendwie bei 61,23 Euro oder so und ich habe den Preisalarm eingerichtet auf 40 Euro.
Und? Du wartest noch.
Vor acht Wochen war das ungefähr. 8 Wochen später, ich kriege jede Woche eine E-Mail über den Preisverlauf, hat sich kein bisschen verändert, der Preis. Der ist 8 Wochen lang exakt gleich geblieben. Das war der unspektakulärste Alarm, den ich je eingerichtet habe. Also
jede Woche oder jeden Tag?
Es ist nichts passiert.
Ja, aber
nicht mal
was erwartest du?
Wie muss man...
Dass er sich halt verändert. Aber
wie funktioniert das denn? Also gibt es dann Leute, die manuell eintragen? Ich habe gerade so einen Kercher Fensterreiniger gesehen für 53 Euro. Das trage ich direkt mal da in der Preissuchmaschine ein?
Also Amazon hat ja eine sogenannte Website in diesem Interweb-Etienne. Ja, ne? Okay. Und da stehen ja Daten drin zu dem entsprechenden Gerät. Unter anderem auch ein Preis. Ja,
und das wird automatisch rausgelesen dann.
Jo.
Aber dann nur von Amazon. Aber es gibt ja vielleicht noch andere Geschäfte, die diesen...
Nee, ich glaube auch von anderen. Also du kannst auch angeben, bei welchen Seiten du das haben willst. Dann mit oder ohne Versandkosten schon drin und so weiter und so fort. Und gebraucht.
Wahrscheinlich hat der dir diese Automatik da gedacht, dem Zahl zeigen wir es.
Schick mir jetzt schön 8 Wochen den gleichen Preis.
Darf ich mal eine.
Ja, noch besser wäre doch gewesen, wenn die mitten in der Nacht jetzt 39,99 und dann 5 Minuten später
eingesetzt. Also sollte jemand von unseren lieben Zuhörern einen Kercher Fensterreiniger haben.
Nein, ich möchte keine Almosen hier.
Für 40 Euro.
Ich möchte nicht, dass ich irgendjemand denkt.
Georg?
Komm, der arme Kerl, der kriegt jetzt meinen Kercher Fensterreiniger.
Für 40 Euro.
Ich möchte den mit meiner fantastischen Strategie zum günstigen Einkauf von Waren.
Ja.
Möchte ich den schießen, diesen Reiniger, nicht einfach nur hier
kommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du machst das doch einfach auch nur, manchmal habe ich das Gefühl, dass du das auch einfach nur machst, weil das wie so eine Quest ist, wie so eine Questline. Finde den Kercher.
Ja, natürlich, habe ich doch gesagt, das ist doch wie in WoW.
Es ist nicht so, dass du dir den nicht einfach auch für 60 einfach mal kaufen könntest und dann trotzdem.
Natürlich könnte ich mir den für 60 kaufen, aber
wenn ich den Tiefstand
über 20 Euro sparen könnte, weil ich einfach nur geduldig bin, dann habe ich bei der nächsten Party, also
ja, aber du könntest ja sogar, aber das macht aber auch keinen Sinn, du könntest ja komplett den Preis sparen, die einfach nicht kaufen.
Im Moment mal, aber der ist ja, also ich gehe ja davon aus, dass er eine Bereicherung für mein Leben ist. Natürlich, klar.
Ein Kercher-Fensterbereiniger ist eine Bereicherung für dein Leben.
Das macht keinen Sinn. Du sagst, er kann eine Bereicherung für dein Leben sein, aber erst ab dem Zeitpunkt, wo er 40 Euro kostet.
Ja, natürlich. Du, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den super besten Fernseher mit dem besten HD und 3D-Bild und Geschmacksfernsehen ja, und so.
Aber wo ziehst du denn dann die Grenze? Denken, weil ich meine, in 100 Jahren...
Moment mal. Du würdest sagen, für 1 Million kaufe ich den mir nicht. Das ist mir zu teuer. Weiß ich nicht, ob du das sagst. Du bist ja bei den Rocket Beans da. Vielleicht bei 2 Millionen wäre dir zu teuer. Ja,
noch nicht ganz.
Aber du würdest sagen, für 500 Millionen würde ich den vielleicht nehmen.
Ja. Naja, aber...
Bist du so ein Einkaufsfuchs? Auch?
Ja? Ich?
Und gehst dann mehrfach in die Läden, so mit Coupons auch und hier nochmal 10%.
Ich glaube, das ist meistens ja sehr ineffizient, ne? Wenn du so viel Zeit aufwendest, um 1 Cent zu sparen, hast du ja an Arbeitszeit mehr aufgegeben.
Ja, aber vorausgesetzt, du hast einen Job, der dir minütlich Geld zahlt.
Der Geld gibt.
Naja, nicht nur Geld gibt, aber ich meine, nur wenn du das auch stattdessen in Arbeitszeit stecken würdest halt.
Ja, oder wenn, also ja, das sowieso, aber das ist ja der Fall. Oder wenn du halt deine Freizeit ungefähr gleich wertest. Oder die überhaupt einen Wert für dich hat.
Ja, ich bin...
Weil du würdest ja jetzt nicht, wenn dir jemand sagt, ich gebe dir 1 Cent und du gibst dafür dein Wochenende auf, komplett. Würdest du ja nicht sagen, ja, mache ich gerne.
Mhm. Also.
Ja. Ich habe den noch nicht günstiger bekommen, den Kerl.
Sag Bescheid, wenn es soweit ist. Und dann?
Ich sag euch Bescheid.
Dann, ich tweete dann. Warum kaufst du nicht einfach meinen?
Moment, das stand ja erstmal damals noch nicht
zur Debatte. Nee, aber ich mache dir jetzt gerade ein Angebot.
Ja, jetzt bin ich aber skeptisch.
Warum?
Jetzt weiß ich nicht mehr, ob der gut ist.
Der wurde erst...
Wenn du schon sagst, du benutzt
ihn... Der wurde nur einmal benutzt.
So selten, also, der hat dein Leben nicht bereichert.
Ich biete ihn dir an.
Was kannst du noch gebrauchen?
Für 41 Euro.
Das ist Wucher, das ist teurer als das, was ich für ein Neugerät bezahlen will, für ein Gebrauchgerät.
Ja, aber du kriegst ihn ja nicht für 40.
Noch?
Der Markt regelt doch den Preis.
I'm the next best thing.
Nee. Sorry. Gut. Für 35 würdest du mir überlegen. Wenn das derselbe ist.
Es ist, glaube ich, derselbe.
Wenn du so dieses Modell, gelbe wenn du, Teil, wenn, ne? du den, wenn du den V1 davon hast, never. Sage ich nicht so viel für.
Ich hatte ja früher, die Geschichte habe ich schon gesagt, als ich noch Student war, in der Butze ein Fenster hinten raus in dem Garten. Ich musste nie die Fenster putzen, weil das immer meine Vermieterin gemacht hat, die draußen eine Gärtnerei hatte. Und wenn meine Fenster zu dreckig waren, stand die dann, hat die mit dem Gartenschlauch abgeputzt von außen. Weil ihr das selber so peinlich war als Vermieterin. Friedi, ich muss jetzt hier noch eben den Podcast aufzeichnen mit Etienne. Wir sind auch gleich durch. Gleich kommt noch das großartige Rätsel von Georg. Geh doch nochmal zu Mama, ja?
Und mit mir.
Bis gleich, Friedi.
Aber ich möchte mal ganz kurz an der Stelle sagen, also ich weiß, ihr seid nicht reich. Ja, aber dann lasst es euch mal von jemandem sagen, der die Kohle einfach fett hat, ja. Wenn ich schmutzige Fenster habe, dann ziehe ich einfach um. Ist einfach so. Da habe ich gar keinen Bock drauf mehr, irgend so ein Kercher-Fensterputzding. Ich nehme hier die Patreon-Millionen.
Du hast dir aber den Kercher-Fensterputzding.
Ja, das war aber noch, bevor ich hier gekauft. Die Patreon-Millionen von unseren Zuhörern gekriegt habe. Und dann sage ich einfach, weißt du was, Schatz, guck mal raus, was siehst du? Und dann sagt sie, ja, nichts. Und dann sage ich, exakt, weil die Fenster schmutzig sind, wir hauen ab aus der Scheiße hier, raus aus dieser Schmutzbude. Also du weißt ja, du merkst ja daran, dass einer es nicht geschafft hat, wenn er noch irgendwie selber putzt.
Fenster
putzt. Also das ist für mich einfach, ich kann mich ja überhaupt nicht mit identifizieren, mit Putzgeräten und so, ist irgendwie richtig. Hey, kennt ihr dieses, habt ihr schon mal so lang, also wir leben ja wirklich im Zeitalter von Insta-Stories, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber vielleicht die Zuhörer kennen das vielleicht. Ich schaue dann auf dem Handy immer viel Insta-Stories oder Social-Media-Kram und so. Habt ihr schon mal so lang auf dem Klo gesessen, dass ihr vergessen habt, euch den Arsch abzuwischen?
Nee.
Dass ihr so lange da saß und dann einfach aufgestanden seid und dann...
So?
Nein.
Nee.
Nee? Ja, mir ist es auch noch nicht passiert. Also,
nee.
Wollte nur mal fragen, ob das generell ein Thema ist bei Menschen.
Hast du feuchtes Klopapier da?
Ich habe immer feuchtes Klopapier im Haus, natürlich.
Muss man immer da
Ab
haben.
Ab einem gewissen Alter ist es unerlässlich.
Ich hatte einen Preisalarm laufen.
Was hast du? Preisalarm für...
Also ich habe noch
generell nicht nur für Feuchtigkeit, für Klopapier.
Das macht mich nicht lustig.
Ich habe Preisalarm für Klopapier.
Ich gehe erst wieder
kacken, wenn das Klopapier auf 15 Euro runter ist.
Aber Leute, jetzt mal ganz ohne Quatsch, ne? Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen spießig, aber ich...
Klopapier zu
benutzen. Ich fange jetzt auch an, Preise zu vergleichen. Es gelingt mir nicht immer, aber da gibt es ja wirklich große Unterschiede, ne? Ob man nun dahin geht oder hierhin geht. Oft habe ich dann, ich habe keinen Bock auf den Umweg, aber manchmal denke ich mir so, geil, wieder 3 Euro gespart.
Für was denn?
Für Lebensmittel zum Beispiel.
Okay.
So ein Päckchen Krabben kostet hier 2,99, da 3,99 für die gleiche Grammzahl, für das gleiche Produkt. Und da gibt es, das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Gelingt mir jetzt nicht immer. Und dann erwische ich mich bei diesem Gedanken, bist du jetzt ein totaler Spießer geworden.
Warum? Weil man günstig einkauft? Ist man doch kein Spießer.
Ja, vielleicht, du hast recht.
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich das nicht mache. Dass ich generell nicht auf
Preise. Hatten wir auch ja, schon
dass,
mal.
Dass, ne? dass ich generell nicht auf Preise achte, einfach weil mir das scheißegal ist.
So, kommen wir zu den Patreon-Fragen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Ich wollte euch eigentlich noch von dem schlechtesten Sales-Pitch aller Zeiten berichten, den ich bekommen habe.
Ja,
hau rein. Hau rein.
Mich hat ein Typ angeschrieben, erstmal im Januar. Er hätte meinen Stream gesehen. Ja. Und ich würde mich qualifizieren für sein Blablabla. Dings, irgendwas Offer. Mhm. Darauf habe ich nicht geantwortet, weil ich gedacht habe, das wäre ein Bot. Achso, ja?
Okay. Was? Nee, Offer, ich hab das
ja, Wort nicht verstanden.
Ja, so sein Blablabla-Angebot, ja, ja. Ich könnte sowieso Partner von irgendwas werden, das war im Januar. Mhm. Schrieb mich halt an und wie gesagt, das klang halt wie so ein Bot-Text und deswegen habe ich nicht darauf reagiert. War auch nichts, was ich kannte oder so. Jetzt schrieb mich derselbe Typ gestern, also 18. März, 2 Monate später, auf Discord an. Vorgestern war es so. Am Sonntag. Ich bin's von Stream Elements. Wie geht's dir? Und ich dachte mir, ich werde mit niemandem darüber reden, wie es mir geht. Ich frage einfach nur, was der möchte. Habe ich geschrieben, hi, wie kann ich dir helfen? Oder hi, kann ich dir helfen? Und dann sagte er, ja, ich möchte dir etwas Besonderes anbieten. Du qualifizierst dich für unser sowieso Programm. Also du bist qualifiziert für unser Blablabla-Programm und einer Position in unserem Team. Hast du von uns schon gehört? Ich hatte von denen noch nicht gehört. Ich habe nur kurz gegoogelt und gesehen, dass es irgendwas hat halt mit Streaming irgendwie zu tun und mit irgendwie OBS-Broadcasting-Software, aber mehr habe ich nicht gesehen. Also ich habe mir nicht die komplette Website durchgelesen. Ich weiß bis zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was deren Produkt ist.
Pfannen. Ein freundlicher Holländer, der jetzt ins Internet abgeglitten ist.
Also, hast du davon schon gehört? Und ich antworte ehrlich gesagt, nein. Okay, wir haben ein exklusives Programm mit Streamern wie, und dann nennt er 3 Namen, von denen ich noch nicht gehört habe.
Sag mal den Namen.
Shroud XQC und, doch, den letzten, von dem habe ich schon mal gehört, Montana Black. Aber ich weiß nicht, was der macht.
Montana Black ist der größte deutsche Streamer.
Ich habe den Namen gehört, aber ich kenne den nicht.
Und Shroud ist, glaube ich, einer der besten Counter-Strike-Spieler der Welt. Und den
also, anderen
kannte ich nicht.
Dann kam irgendwas mit, also ein exklusives Programm, das dich connecten wird zu unserem Design und Marketing. Übrigens alles auf Englisch, obwohl er eigentlich weiß, dass ich deutschsprachiger Streamer bin, aber egal. Und wir werden sicherstellen, dass du neue Emotes, Alerts, Graphics und so weiter so schnell wie möglich bekommst. Aha. Und dann frage ich ihn, aber was genau macht ihr denn eigentlich? Weil ich bisher immer noch nicht weiß, was das Produkt ist, das er mir jetzt seit 2 Monaten zu verkaufen versucht. Naja gut, einmal in einer Anfrage und dann heute an dem Tag. Dann schreibt er mir über sich, ich bin der Account Manager. Ich stelle sicher, dass die Streamer das bekommen, was sie brauchen. Mhm. Und ich antworte nochmal, dass sie was bekommen? Worüber redest du denn? Was ist denn euer Produkt? Ist das Software? Ist das Hardware? Dann antwortet er, wir bieten eine Cloud-Solution an für Overlay-Management und kümmern uns um alle deine Grafiken, Alerts, Labels und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, aha, okay, das kommt mir bekannt vor. Ich benutze eine Software für sowas und die heißt Streamlabs. Also frage ich, also sowas wie Streamlabs. Nein. Streamlabs macht alles lokal und alle Files sind auf deinem Computer. Und jetzt bin ich verwirrt, weil ich mir denke, also ist das nun sowas wie Streamlabs oder nicht? Also wenn sich nur der Speicherort unterscheidet, ist es ja trotzdem sowas wie Streamlabs. Also frage ich, also kann eure Software nicht das, was Streamlabs kann? Doch, unsere Software kann alles, was Streamlabs kann, nur besser. Und obendrauf bist du auch noch Teil unseres VIP-Programms. Also zu dem Zeitpunkt weiß ich jetzt endlich, worum es geht.
Du musst monatlich was abdrücken, damit du eine scheiß Software benutzen darfst.
Ich weiß es nicht genau. Er hat ja noch nichts Konkretes über sein Angebot gesagt. Es hat zu dem Zeitpunkt eine halbe Stunde gedauert, rauszufinden, worum es überhaupt geht. Und ich schreibe ihm also, okay, ich bin an sich ganz zufrieden mit Streamlabs. Warum würde ich das alles neu aufsetzen wollen, nur um mit einem anderen Provider zusammenzuarbeiten? Und dann schreibt er, da können wir in 2 Stunden weitersprechen. Ich habe jetzt ein Meeting, dass ich gehen muss. Das war der Sales Pitch.
Ja. Und?
Wann, hast du gemacht?
Preisalarm. Hast du einen Preisalarm aufgesetzt?
Nein, ich hab nicht keinen Preisalarm aufgesetzt. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann zusammenfinden. Ich glaube, ich werde ihm sagen, wenn ich irgendwann zu denen wechseln werde, werde ich mich melden. Aber ich weiß ja nicht genau, was dessen Aufgabe ist. Vermutlich so eine Akquise zu machen, wie er das gerade versucht hat. Bin ich der Einzige, der das Gefühl hat, dass man innerhalb von 2 Monaten, in dem man Akquise bei einem Kunden versucht, irgendwann erwähnen könnte, was das Produkt ist, das man zu verkaufen versucht? Oder ist das Oldschool? Klärt mich auf,
du Leute. Bist ein Spießer.
Vielleicht ist das Oldschool, dass man genau als Spießer. Wie, du erklärst
aber den Leuten, kenn das, was ich kenne das zum Beispiel von, seid ihr auf LinkedIn?
Und ja.
Auf LinkedIn kriege ich irgendwie am Tag 10 dubiose Anfragen von irgendwelchen Leuten, die irgendeine Solution bieten. Also es ist wirklich, ich kriege ständig eine Solution für irgendwelche Probleme.
Probleme, die du nicht
hast. Genau, und das Krasse, was ich daran so krass finde, ist, dass das auch immer gleich Leute sind, die sofort sich mieten wollen. Yeah, I'm a web design solution, bla 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 bla. I'd like to meet you. Ich kann am Donnerstag um 16.30 Uhr. Also kommen immer schon so ultra direkt, wo ich mir einfach denke, so, das ist doch auch voll.
Die wollen einen, glaube ich, überrumpeln.
Ja, oder das ist doch auch einfach.
Ich glaube, die gehen 2 Schritte auf einmal, damit du zwar das Meeting absagst, dich aber schlecht fühlst und wenigstens dir anhörst, was sie zu sagen
haben. Ja, irgendwie wollen die dich ins Gespräch, glaube ich, locken. Ja. Was ist denn, wenn ich das annehme und sage, ja, alles klar, komm doch.
Mach mal.
Keine Ahnung. Berichte
dann.
Okay. Am Ende habe ich irgend so einen Streaming-Service.
Mach das doch mal.
Dings.
Dann kannst du ja zu dir ins Büro einladen. Setze direkt eine Kamera auf.
So versteckte Kamera, ja.
Georg?
Ja.
Erst Rätsel oder erst Fragen?
Lass uns erst Rätsel machen.
Hau rein.
Also, das Rätsel. Warte. Ich muss ein bisschen hochscrollen. Triggerwarnung. Achtung. Wodurch starben in den ersten 3 Kriegsmonaten des Zweiten Weltkrieges die meisten Briten?
Ich habe die Frage verstanden, eine Wiederholung ist nicht nötig. Mädchen, du?
Also sind nur in Anführungsstrichen kriegsrelevante Todesfälle gemeint, also nicht irgendwie Herzversagen oder so oder Krebs oder so,
würde nicht sein. 3 Monaten des Zweiten Weltkriegs.
Ja.
Mann, fuck you. In den ersten und die Briten. Mhm. Aber also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber sind die in den ersten 3 Monaten überhaupt schon am Start gewesen? Jetzt kommt
wieder die Bildungslücke. Meinst du in den Krieg eingetreten schon?
Ja, sind die nicht später mit den Amerikanern zusammen eingetreten und haben dann die Wende gebracht sozusagen?
Georg, ist das jetzt ein Rätsel, was wir rausschneiden müssen, weil unsere Bildungslücke so groß ist, dass der Peinlichkeitsgrad...
Ich habe gerade ernsthafte Sorge, dass ich jetzt das von mir erwartet wird, dass ich die gesamte Kriegsgeschichte Großbritanniens auswendig kenne. Ja,
dann stellen wir jetzt Fragen. Dass
ich jede Frage davon antworten kann.
Also ich fange mal an, einfach. Hat es was mit damit zu tun, dass die Briten nicht auf dem Festland waren oder sind?
Nee, kann man so nicht sagen.
Also die starben, weil der Krieg losgegangen ist, das ist aber richtig.
Es ist eine Folge dessen, ja.
Eine Folge dessen.
Also es ist Krieg und jetzt zack, kippen sie plötzlich um.
Okay, und die sind auch nicht in den ersten 3 Wochen gestorben, sondern war der Todeszeitpunkt auch in den ersten 3 Wochen?
3 Monaten.
Entschuldigung.
Ja.
Okay, also in den ersten 3 Monaten war der Todeszeitpunkt. Waren das alles ältere Menschen?
Gute Frage. Nee.
Aber, okay, ich glaube, ich weiß es schon. Es kann,
wenn du das jetzt löst, ne?
Hat es was mit Medizin zu tun?
Aha.
Nee. Was? Nee, er hat nee gesagt.
Oh. Sonst wäre es einfach gewesen. Es hat also nichts mit Medizin zu tun.
Ich hatte gedacht, nur um meinen Gedankengang zu erläutern, ich hatte gedacht, dass irgendwie vielleicht durch den Kriegseinbruch gewisse Medizin oder Impfmittel oder so nicht mehr nach England.
Gute Idee auf jeden Fall, gute Richtung. Könnte sogar sein, dass sowas in nicht dokumentierter Form ähnliche Folgen gehabt hätte oder hat. Ist aber nicht das, worum es hier geht.
Das ist die Frage, worum geht's denn dann hier? Also, es waren nicht die alten Leute. War das.
Ich löse gleich, mach du. Stell erstmal deine blöde Frage, dann.
Du willst lösen?
Ich will lösen.
Okay, dann löse ich jetzt vorher. Also, das war das eine bestimmte Altersgruppe, die betroffen ist?
Nee.
Das habe ich gar nicht gefragt. Ist
folgende. Es gab einen so hohen Bedarf an Pflegepersonal, Krankenschwestern und Ärzten und so weiter, die alle an der Front wahrscheinlich gebraucht wurden oder zumindest an anderer Stelle, jedenfalls wurden die abgezogen aus den britischen Krankenhäusern, weshalb die Leute reihenweise in den Krankenhäusern gestorben sind.
Nein.
Nein.
Come on doch!
Wir haben doch eben schon gesagt, dass es nichts Medizinisches ist.
Ja, ich meinte damit Medikamente übrigens.
Ach so, okay, gut.
Nee. Ja, gut. Haben sie alle eine gleiche Todesursache gehabt?
Im erweiterten Sinne kann man sagen, ja. Also es ist nicht exakt dasselbe,
aber sie
werden in der Statistik
unter demselben aufgeführt. Dann kann es ja keine Altersschwäche sein, weil es waren ja auch Jüngere dran. Also müsste man jetzt rausfinden, welche Todesursache.
Na gut, aber Altersschwäche ist ja an sich keine Todesursache.
Es hätte sein können, der Krieg und ich erschrecke mich so und dann sterbe ich.
Nee.
So funktioniert das.
Also die Todesursache ist natürlich wichtig in diesem Rätsel, richtig?
Deswegen frage ich danach.
Das
ist die Antwort, die Todesursache.
Das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin weiter dran, Etienne.
Ja, dann mach doch auch.
Ja, du nervst hier immer. Ich drehe mich ja mit dem Rücken zum Etienne. Also, ich bin nämlich auf einer guten Fährte. Und ja. Oder?
Indem du gefragt hast, ob die Frage wichtig ist.
Ob die Frage relevant ist und die Antwort auf die Frage.
Ich habe mir Zeit erkauft, damit ich weiter in meinem Hirn alles sortieren kann. Also, der Krieg beginnt. Zack, die gleiche Todesursache. Hatten Sie an irgendeiner Substanz, die der Körper lebensnotwendig braucht, einen Mangel und sind deshalb gestorben?
Nee.
Dieses, warum atmest du so? Ist das so ein süffisantes, oh Gott, ist der Typ blöd? Atmer? Ist das so? Sowas?
Nö. Nein, dafür habe ich keinen eigenen Atmer, wenn ich mit dir rede. Das wäre ein bisschen zu anstrengend.
Sind die Leute in England, also auf der Insel gestorben?
Auch eine gute Frage, ja.
Wieso ist das auch eine gute Frage? Wieso war meine?
Weil es ja auch Engländer sein könnten, die in Deutschland gestorben sind.
Bei mir sagst du nie, das ist eine gute Frage.
Und in den ersten Kriegsmonaten unwahrscheinlich.
Obwohl, hast du eben doch gesagt. Achtung,
aber die Todesfolge war jetzt nicht, weil sie beschossen wurden. Also es war eher eine kausaler Zusammenhang. Irgendwas ist irgendwo passiert.
Beschossen werden und davon zu sterben ist auch ein
kausal. Ja, aber du weißt, was ich meine. Sie waren nicht im Gefecht.
Ja, es war nicht unmittelbar kausal. Genau. Das stimmt, ja.
Das heißt, irgendwas muss eine Auswirkung.
Sind nicht durch den Beschuss gestorben.
Irgendwas muss eine Auswirkung gehabt haben in England. Mhm. Ist es wirtschaftlicher Natur?
Nee, würde dich auf eine falsche Fährte bringen.
Eine Frage, hatten wir eine Anzahl der Todesopfer genannt bekommen von dir? Wie viel das waren?
Ich kann es lösen. Sehe hier den Wert 600, aber ich weiß nicht, ob 600 im Monat sind oder 600 für die gesamten ersten Kriegsmonate.
Ich möchte lösen.
Ich bin aber leider dran. Also es waren nämlich nur 600. Sind die umgebracht worden?
Nee.
Aber es war dicht dran, ne? Aha. Sag nichts, der Eddie ist dran. Der Punkt, den hole ich mir heute.
So eine ähnliche Frage wollte ich auch stellen.
Den Punkt hole ich mir.
Der Krieg hat dafür gesorgt, dass irgendwie Leute abgezogen wurden, die dann eben an gewisser Stelle gefehlt haben. Kann man das so sagen?
Nee.
Aber dann bin ich ja nicht mehr dran.
Waren diese Leute, hätten die in den Krieg ziehen müssen? Also waren das Soldaten auch? Oder Reserve-Leute, die?
Nee, 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 du denkst an Suizid oder so? Nee, nee, in die Richtung geht's nicht.
Okay, dann waren es auch keine Deserteure.
Nee.
Naja, ja, es waren keine Deserteure. Hey, was gibt's denn da noch? Also,
das ist richtig, Etienne.
Das kam aber auch jetzt mit ein bisschen Verspätung und Zustimmung.
Ich musste noch aufstoßen und wollte das relativ leise tun.
Waren von diesem, ich nenne es jetzt einfach mal Phänomen, nur die Briten in dem Maße betroffen?
Soweit mir bekannt ist, ja.
Hat es etwas mit den Trinkgewohnheiten zu tun?
Nein.
Mit den Essgewohnheiten?
Sehr gut, Jochen. Nein.
Hat es was mit dem Klima zu tun?
Nein.
Na dann bleibt ja nur noch viel, bleibt ja nur noch viel übrig.
Bleibt ja nur noch, ich bin gespannt, was nur noch bleibt. Bleibt ja
nur noch alles übrig. genau. Also es sind 600 Leute. Waren es Männer und Frauen?
Soweit ich weiß, ja.
Was weißt du denn? Das ist doch dein Rätsel, da musst du ein klares...
Ich weiß die Anzahl der Toten.
Okay, 600.
Ja, ungefähr.
600. Wieso sterben 600, wenn der Krieg ausbricht? Was kann das bedeuten?
Mein Elch ist runtergefallen.
Was passiert denn, wenn der Krieg ausbricht? Da kriegt man erstmal...
Ja, das ist eine gute Frage.
Angst.
Was passiert dann? Ja?
Dann passiert... Also das sind ja keine Kriegsopfer, also die haben ja noch keine Bomben auf den Kopf gekriegt, die 600 Leute.
Warte mal, ich glaube, es hat gerade bei mir geklingelt. Ich gehe mal, ihr könnt weiter.
Da möchte jemand lösen.
Die Tür.
Jetzt, wo er weg ist.
Sollen wir schon mal schnell googeln? Sollen wir
schnell googeln? Das ist eigentlich total bescheuert, wir könnten die ganze Zeit einfach googeln. Er sieht es ja eh nicht.
Also das ist aber auch ein Rätsel, das ist aber auch relativ, also 600, keine alten Männer.
Wie war nochmal die Frage, warum starben?
Woran?
Woran starben 600 Briten?
In den ersten drei Monaten nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
So, da bin ich wieder. Habt ihr eine Frage?
Und du hattest ja schon gefragt, Etienne, ob die Briten auch auf ihrem Territorium... Ah,
ja.
Aber das heißt, wir das reden jetzt nicht, wir reden auch jetzt nicht nur von England, oder?
Nee, Großbritannien.
Okay, ist das wichtig?
Nee. Hätte genauso gut auch für nur England funktioniert, ja.
Also. Hat es was mit der Produktion zu tun für Kriegsmaschinerie oder...
Gute Frage. Sehr gut.
Es geht in die richtige Richtung.
Jetzt weiß ich es. Sehr gut.
Das heißt, es wurde für den Krieg wurde irgendwas produziert. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Munition war oder irgendwelche Panzerteile.
Das geht jetzt wieder ein bisschen mehr in die falsche Richtung, aber denk einfach mal in Sachen Kriegsvorbereitung.
Kriegsvorbereitung. Gräben aus dem Bootsbau. Die Briten sind über das Meer und über die Luftwege natürlich gekommen. Anders geht es ja nicht.
Denk mal die andere Richtung.
Sind unter im Tunnel. Tunnelbau. Sie sind...
Nein.
Nein, das war ein Nein. Das war eine sehr gute Richtung, den werde ich jetzt einfach abstauben und versenken. Und
das ist ja mal was ganz Neues.
Also.
Davon gehe ich aus, dass das...
Also die sind unmittelbar, denen wurde gesagt, hey Leute, der Krieg beginnt, ihr müsst etwas machen, in einer Kriegsvorbereitung etwas herstellen oder bauen und daran sind sie schließlich gestorben, stimmt's?
Ja.
Oder an den Folgen dessen.
Eher an den Folgen
sind sie mit einem bestimmten Stoff in Verbindung gekommen?
Nee.
Doch, sind sie.
Nein. Okay.
Eddie, du kannst lösen.
Also.
Jetzt ist ja nicht mehr weit. Also der Stoff ist es nicht.
Es wurde ja...
Ich gebe euch nochmal einen Tipp. Mhm. Und zwar, es denkt nicht in die Richtung, was die Briten gemacht haben, sondern wovor haben sie Angst gehabt, was die Deutschen machen können.
Okay. Sie hat natürlich... unfassbare Angst vor einer Invasion der Deutschen.
Ja, auch.
Und deshalb haben sie Dämme gebaut. Also Abwehrstützpunkte an der Küste. Und was dabei, was viele nicht wussten, mhm. ist, dass zu diesem Zeitpunkt eine sehr gefährliche Spezies des Orcas, des Killerwals sozusagen,
richtig,
im Kanal schwamm.
Ja, an den Küsten Englands sein Unwesen.
Küstenorcas
auch. Die Küstenorcas. Und viele dieser Menschen, die dann eben sich, nein, nicht der Küstenorcas, sondern der Menschen, die diese Abwehrschutztürme gebaut haben, haben dann natürlich nach dieser sehr anstrengenden Arbeit erstmal ein bisschen im Wasser sich abkühlen wollen, waschen wollen, die blutenden Hände säubern wollen. Und da wurden sie attackiert von den Küstenorcas.
Denen wurde der Bierhahn abgedreht, dann hatten sie nur noch das englische Bier. Ich finde
es Quatsch, dass du dich jetzt lustig machst. Stimmt meine Theorie mit den Küstenorcas.
Ganz, ich trauere ähnlich wie du noch heute um die vielen zivilen Opfer der Küstenorcas 1939, aber das ist trotzdem nicht der Grund gewesen.
Aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, möchte ich an der Stelle.
Also wovor hatten die Engländer Angst? Die Engländer hatten davor Angst, dass die Deutschen mit Fliegern kommen und sie zubomben würden.
Ja.
So.
Ja.
Und
ja. Richtig gut.
Da ist die Richtung ist doch schon mal gut, ne? Und deshalb mussten die sich natürlich darauf vorbereiten. Wie bereitet man sich davor?
Ja.
Man macht Artillerie.
Artillerie?
Flugabwehrartillerie zum Beispiel.
Ja.
Mhm. Ja. Komm, jetzt gib mir mal irgendwie ein emotionales Zeichen auf der Weg.
Warum sollten die denn
da? Ja, pass mal auf. Dann bauen die das auf ganz hohen Häusern.
Was?
Artillerie? Ja.
Hast du schon mal jemals gesehen, wie Artillerie funktioniert? Warum sollte man Artillerie auf hohen
Flug? Also geht es um die Flugabwehr. Damit sie
möglichst leicht abzuschießen ist.
Es geht um die Flugabwehr.
Es geht um Verteidigung oder Defensivmaßnahmen gegen Bomben.
Genau, das meinte ich.
Aber da sind wir uns doch einig. Bei dem Bau von Defensivmaßnahmen sind 600 Briten ums Leben gekommen, weil es einfach so gefährlich war und schwer.
Das ist deine Lösung?
Ja, aber warum?
Für ein Rätsel von Georg?
Ja, was?
Da ist ja nichts kurios oder ein Hinhörer dabei. Das ist
sauber, Jochen.
Es muss doch jetzt,
dass der
da waren Ansatz, die Orcas schon besser, fand
ich. Das wäre viel zu unspektakulär, wenn die einfach nur beim Bau von Verteidigungsmaßnahmen ums Leben gekommen wären.
Ja, das waren Versuchskaninchen.
Oh. Okay.
Na, das war keine Frage, das war keine Frage. Also,
okay.
Das waren die Menschen, die sich darum kümmerten, die Deutschen aufzuhalten. Ah, im U-Boot.
Was? Im Luftangriffe in England im U-Boot.
Nein, also sie sind ja per.
Da waren die Küstenorcas noch besser. Nein,
aber die sind doch auch mit dem Schiffen, die hätten ja auch mit den Schiffen kommen können. Also U-Boot. Ich habe noch keine Frage gestellt, ich denke nur laut.
Nein. Also ganz ehrlich, Jochen, dein Rumtricksen hier immer.
Dann habe ich ein Nein.
Ja, der Georg hat schon drauf reagiert und das gilt als Frage.
Okay, dann kannst du ja jetzt lösen, aber ich weiß es jetzt endgültig. So ein
Bullshit. Nein. Also, es ist so, es geht hier um die Invasion, die Angst vor der Invasion der Deutschen. Und da wurde natürlich gerade um die Felder, wir müssen uns da zurückdenken an das Jahr 1939. Und da war natürlich die Infrastruktur eine andere als heute. Und gab es quasi Felder, die großen Weideländer.
Endet Englands. Das mit einer Frage, bitte.
Und die Frage, die ich stellen möchte, ist auch gleichzeitig die Antwort auf
die das Frage Rätsel. Ist die Antwort?
Ist es nicht so gewesen, lieber Georg?
Ja.
Dass diese 600 Leute dabei starben?
Ja. Als sie die Opfer der Küstenorcas bargen.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es. Pass auf. Georg, ein effektives Mittel zur Bekämpfung von Flugangriffen ist das Aufstellen ganz großer Lichter.
Oh Gott, Jochen.
Aber das ist es natürlich nicht gewesen.
Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist die Lösung.
Das Geile daran ist, dass du so falsch liegst, dass du verdammt nah dran in der Lösung bist.
Was? Naja, also. Es muss ja Licht gemacht werden am Himmel.
Ich weiß es, hau ab.
Aber ich bin doch dran.
Nein, ich halte die Klappe, ich weiß es. Du bist nicht dran,
Jochen.
Du hast das mit dem Licht gesagt, das stimmt nicht. Ich bin
Georg, dran. Georg, wer ist ja jetzt dran?
Der andere da.
Etienne. Was?
Ist mein Name.
Ich mach also, ja aus.
Aus Angst vor den Angriffen wurden Sachen angezündet, damit der Rauch nach oben steigt und die Flüge, Flugzeuge zu irritieren. Dabei haben sich die Leute verbrannt oder sowas.
Sechs.
Ist das super gut? Was denn? Ist das eine super gute
Antwort? Nein.
Also.
Jochen.
Licht aus.
Ja.
Die haben... Das Licht musste ausgemacht werden und das hatte zur Folge, dass 600 Leute...
Die Treppe runtergestürzt.
Irgendwie sowas. Also die Treppe runtergestürzt oder sich... Keine Ahnung. Die brauchten effektiv das Licht. Na, du weißt, was ich meine, Georg. Die mussten das Licht ausmachen.
Ja, ich lasse das gelten.
Habe ich den Punkt?
Die haben... Ja, du hast 25 von 100 möglichen Punkten. Das sind die Folgen des Blackouts. Also die Engländer haben in Sorge um die Luftangriffe halt ein Blackout gemacht. Das heißt, alle Lichtquellen, die irgendwie auf der Straße zu sehen sind, verdunkelt. Denn damals ist extrem viel auf Sicht geflogen worden. Also da, wo viel zu sehen war, wussten halt die Bomber, da ist eine Stadt und da werfen wir unsere Bomben drauf. Also haben sie versucht, alles dunkel zu halten. Das hatte aber unter anderem zur Folge, dass es eine extreme Häufung von Verkehrsunfällen gab, unter anderem mit tödlichem Ausgang. Es gab abgesehen davon auch einen Anstieg von Verbrechen, Gewaltverbrechen, Mord und sogar Serienmorden. Und es gab eine Kritik im British Medical Journal von 1939, wo sich beschwert wurde, dass die Deutschen es geschafft hätten, also die Luftwaffe in der Lage gewesen sei, 600 britische Bürger pro Monat umzubringen, ohne auch nur ein einziges Flugzeug in die Luft zu kriegen im Himmel über England. Okay. Und ich habe das umgerechnet, diese 600 Tote pro Monat, auf was wäre das nach heutigem Maßstab, wenn wir es umrechnen und vergleichen, die Menge an Toten pro zugelassenem PKW. Und das entspräche einer Rate von 1,5 Millionen Toten im Jahr. Auf heutige Maßstäbe
Moment, umgerechnet. Also ganz kurz.
1,5 Millionen.
Du hast was gerechnet?
Was für ein PKW?
Wie hast du die Formel?
Ich habe ausgerechnet, wie viele PKW es damals gab, weil wenn es nur ein einziges Auto
wie
gibt.
Wie hast du ausgerechnet, wie viele PKW es in England 1939 gab?
Weil ich mir die Zulassungszahlen für damals angeguckt habe.
Du hast doch nicht mal alle Tassen.
Du hast Autos doch nicht die Zulassungszahlen von 19... Wo gibt es denn die? Gibt's die im Netz?
Die habe ich im Zusammenhang mit diesem Artikel gefunden.
Ach so.
Wie viele Autos da zugelassen waren.
Okay. Wie viel waren das?
Wird übrigens auch erwähnt in The World at War. Das ist eine relativ bekannte Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg. Okay. Da findet das auch Erwähnung.
Gut. Und da hast du dann hochgerechnet?
Da habe ich das hochgerechnet, genau.
Also langsam bildet sich immer mehr so ein Bild von jemandem, der ein Nachtsichtgerät kauft, um seinem um anderen Gassigehern aufzulauern, der irgendwie einen Preisalarm hat für ein Fensterputztool.
Nicht Nachtsicht.
Und der ausrechnet, wie viel Wärme. 1939, wie viel zugelassene PKWs es in England gibt.
Wärmesichtgerät.
Georg, wir müssen mal irgendwie reden, glaube ich. Also das ist ja wirklich. Wir kommen jetzt
zu unseren Fragen
von unseren lieben Supportern auf
Patreon. Und erstmal vielen Dank für den Support. Das ist saugut.
Es ist folgendermaßen.
Ja.
Ich habe natürlich einen Thread aufgemacht mit den Fragen für den März. Letztes Mal konnten wir nicht ganz so viele beantworten. Diesmal machen wir auch nicht viele.
Bei Patreon. Bei Patreon kann man uns dann finden.
Bei Patreon. Patreon.com. Das ist Punkt auf Englisch. Patreon.com mit C geschrieben. / das ist dieser Schrägstrich von links unten nach rechts oben. Podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns supporten. Vielleicht, ich habe überlegt, weil so wenig dazugekommen sind, Patreon-Supporter, dass sie vielleicht einfach auch gar nicht wissen, wie man das schreibt. Wir haben eine sehr alte Zielgruppe.
Vielleicht sollten wir das mal unter diesen Show Notes, das mal verlinken, ne?
Whatever. Das ist
eine gute Idee im
Zeichen des Interwebs. Hier sind die Fragen für März. Hier schreibt zum Beispiel zurück in die Schulzeit. Das ist von Bastian.
Ja.
Wofür habt ihr einen Schulverweis erhalten? Ich mag die Suggestivfrage.
Was ist denn ein Schulverweis?
Was ist das?
Also ein Schulverweis ist ja...
Ist wenn nicht, du, was ein Schulverweis ist?
Ich kenne nur Tadel und Rüge bei uns. Ein Schulverweis ist, du fliegst von der Schule, oder?
Ja.
Was ist ein Schulverweis? Ist das sowas wie ein Tadel?
Ich glaube, es ist ein Schulverweis.
Oder Eintrag ins Klassenbuch?
Also ein Schulverweis ist für mich, ehrlich gesagt, von der Schule.
Temporär der Schule verwiesen werden, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es temporär ist. Das ist die Frage.
Dauerhaft. Ja. Das ist ja eine sehr absurde Annahme, dass wir von der Schule geworfen wurden. Also
Schulverweis klingt für mich nach einem endgültigen... Ich verweise dich von der Schule.
Oder es ist einfach nur eine Androhung eines Schulverweises. Also, dass du...
Nein.
Ich guck mal gerade. Schulverweis. Der Verweis als Ordnungsname. Der Rohrstock als Erziehungsmittel ist längst Vergangenheit. Die moderne Pädagogik hat ihn abgelöst und das Kind mit seiner Menschenwürde in den Vordergrund gerückt. Doch für besonders schwerwiegende Vorstöße gegen die Regeln des Zusammenlebens hält das Schulgesetz einen Katalog von Ordnungsmaßnahmen bereit, unter anderem den Schulverweis. Aha. Mit Erziehungsmaßnahmen das Verhalten regulieren. Doch bevor die Schule zu formalen Ordnungsmaßnahmen greift, setzt die erzieherische Maßnahme, zum Beispiel Ermahnung oder die Versetzung an einen anderen Tisch im Klassenzimmer.
Da steht schriftlicher Verweis, verschärfter Verweis.
Doch bei erheblichen Verstößen gegen die schulische Ordnung sehen die Schulgesetze förmliche Ordnungsmaßnahmen vor, in denen meisten Bundesländern sind dies schriftlicher Verweis, verschärfter Verweis, Überweisung in eine andere Klasse, Überweisung an eine andere Schule, Androhung des Unterrichtsausschlusses, Ausschluss vom Unterricht unter anderen schulischen Veranstaltungen bis zu 4 Wochen, Androhung des Ausschlusses aus der Schule, Ausschluss aus der Schule.
Okay, das ist der schlimmste Verweis. Dann fangen wir doch mal an mit dem mittleren Verweis, da haben wir bestimmt alle, schriftlicher Verweis, das haben wir bestimmt alle, oder? Dann gibt es unterschiedliche Verweisarten.
Also bei mir gab es auf jeden Fall Einträge ins Klassenbuch. Wir hatten so ein Klassenbuch und da gab es unten extra so noch eine Bemerkung sozusagen und da konnte man dann eben, konnte der Lehrer sozusagen einen Namen und einen Hashtag reinschreiben. Und da war es halt so, dass ich im Prinzip, ich würde mal sagen, auf jeder zweiten Seite eine Bemerkung über mich war.
Schlechte Witze.
Ja.
Also ich hatte einen Verweis, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, weil ich gefährliche Getränketüten durch den Flur geworfen habe. Dann habe ich einen Verweis bekommen, weil ich Schneeball in diese Oberlichter geschmissen habe, als es geschneit hat. Ich war sehr guter Schütze, mitten in den Unterricht rein. Das
wäre auch komisch gewesen,
dann wenn du
Schneebälle geworfen hättest im Sommer. Hast du den so lange,
4. August so lange
gehalten?
Dann habe ich meinen Schulranzen aus dem 3. Stock durch den Flur nach unten geschmissen und da hatte ich schon mal gesagt, die ganzen Lampenreihen abgerissen.
Das ist aber richtig gefährlich. Wenn den einer auf den Kopf kriegt, hast du einen auf dem Gewissen.
Mhm, richtig, dafür habe ich einen Verweis gegeben. Und
vollkommen zu Recht.
Nur so Beispiele. So.
Georg?
Ich glaube nur irgendwie so ein bisschen Rumgenerve und Gestöre. Mhm. Und wir haben einmal Ines Gel in die Haare geschmiert.
Ines?
Das hat auch Ärger
Ines gegeben. Gel?
Ines, ja. Die heißt nicht Ines Gel, also sie heißt Ines und wir haben ihr Gel in die Haare geschmiert. Okay.
Ihr Rabauken.
Das war's.
Also ich hab sehr viel. Ein Akteneintrag gab es noch. Das ist wohl das Schlimmste.
Das
ist
beim Direktor dann wahrscheinlich.
Genau, das ist, wenn du das in die Schulakte geht. Und das kann sogar, glaube ich, dann im Zeugnis, im Abi-Zeugnis stehen. Das verjährt irgendwie nach einer Zeit. Ich habe einen Schulakteneintrag gekriegt, ich sage aber nicht warum.
Es gab bei uns auch so die Maßnahme, dass man zum Direktor musste. Hattet ihr das auch? Da wurdest du aus dem Unterricht rausgeschmissen. Da musstest du in diesen Lehrergang dann dich auf die Bank setzen, bis der Direktor dich reinbittet und dir den Kopf wäscht.
Ich glaube, das gab es, aber das musste ich nie, komischerweise.
Hatte ich einige Male. Okay.
Alan C. oder Alan C. schreibt, ab welchem Alter sollte man mit dem Zocken anfangen? Und denkt ihr, ihr werdet einen Tag damit aufhören? Also einen Tag damit aufhören, das habe ich schon, aber ab welchem Alter sollte man mit dem Zocken anfangen? Tja, also ich als pädagogisch geschulter, moderner Vater erlaube meinem großen Sohn, der jetzt 6 wird, schon ab und zu mal ein bisschen was zu daddeln. Wenn es kindgerecht ist und wenn es nicht so aufregend für ihn ist, dass er danach wie irgendwie auf Droge durch die Wohnung rennt, dann finde ich das auch schon in... Ich finde, es gibt einfach auch richtig gute Software mittlerweile auf dem iPad oder so für Kids. Ob das jetzt irgendwelche Memories sind oder irgendwelche Sachen. Es gibt auch pädagogische, wertvolle Sachen, wo ich mir denke, warum nicht? Nur weil es auf einem Bildschirm stattfindet, würde ich es nicht kategorisch ausschließen. Natürlich ist auch das Haptische wie Holzspielzeug ganz wichtig und ganz toll. Aber ich finde schon auch, dass Kinder auch an die digitale Ebene herangeführt werden können und sollten.
Die Frage, die man sich, glaube ich, da auch stellen muss, ab wann muss man wieder aufhören? Also
gar nicht. Das ist genau. Also diese Frage ist so bescheuert wie zu
stellen. Nee, am Tag.
Hörst meine du ich. Irgendwann auf,
am Bücher Tag, zu lesen? Ich meine, oder? Am Tag. Nach 6 Stunden, nach 4 Stunden, nach 3 Stunden. Weil du hast es jetzt so interpretiert, als würde er als Vater fragen. Weißt du?
Ab welchem Alter sollte man mit dem Zocken anfangen und denkt gedacht, ihr werdet irgendwann damit aufhören?
Ja, weil du jetzt in die Vaterrolle eben gestiegen bist. Da habe ich gedacht, ich ergänze das.
Ja, man meint ja die Uhrzeit, ab 14 Uhr sollte man mit dem
Zocken anfangen. Ja, aber man anfangen. Kann das Kind doch, also man kann dem Kind doch so kleine Sachen beibringen, wenn man selber was Besseres zu tun hat, dass das für einen so ein bisschen Sachen farmen kann.
Genau. Damit man sich den Kärcher Scheibenwischer endlich leisten kann.
Sehr gut. Ja. Haben wir hier noch?
Ja.
Ferry Götze schreibt, grüßt euch Jungs. Habt ihr Songs, die ihr für immer mit speziellen Situationen in eurem Leben verbindet? Sei es jetzt Jugendliebe, Weggehzeit, Magic Moment auf einem Konzert oder was auch immer. Beste Grüße.
Ich weiß jetzt nicht, wie der Song hieß. Ich kann es...
What? Das ist kein Song.
Cooler ist Song. Das nicht? Warte, ich mach nochmal. Wie geht der so weit?
Messi.
Das ist jetzt immer weniger zu erkennen, Jochen.
Von No Doubt. Wisst ihr? Gwen don't Stefani.
Don't speak.
Genau, Don't Speak.
Das war Don't Speak. Das war nicht, alter Schwede. Gwen Stefani, die arme Frau.
Ey. Da habe ich mich mal verliebt. Das weiß ich doch. Dieses,
oh, ich hatte diesen auch einen, Titel. Ich hatte auch einen Gwen Stefani-Crush, einen großen.
Ja? Ja.
Aber Don't Speak ist doch jetzt gar nicht so alt, der Song, oder?
Oh, doch, der ist schon tatsächlich. 25 Jahre. Der ist tatsächlich echt alt. Wirklich. Naja, 20 Jahre.
Das ist halt nicht deine Jugendliebe gewesen, sondern warst du vielleicht 30 oder so.
Ja, kann sein.
Meinst du?
Muss ja nicht, kann ja trotzdem,
muss man, trotzdem. Hoffentlich kann man das jetzt nicht genau runterzählen auf das Jahr.
Das erinnert mich irgendwie daran, dass George W. Bush die kleine Raupe Nimmersatt als sein Lieblingsbuch angegeben hat. Und als das erschien, das war da glaube ich 24.
95.
Oder so. 95.
Jahre, siehst du? Ja, 95.
Du warst ja 40, Jochen.
Nächste Frage.
Nein, der Georg darf auch mal antworten.
Mit was für einem Lied ich was verbinde? Ja,
gibt es überhaupt ein besonderes?
Wir hatten als Abi-Lied hatten wir Heal the World von Michael Jackson. Ja. Das wird man heute auch nicht mehr unbedingt nehmen, ne?
Ja. Wusstet ihr, dass You Are Not Alone, habe ich aber, glaube ich, ehrlich gesagt, habe ich bei Fest und Flauschig gehört, You Are Not Alone von R. Kelly geschrieben wurde? Tatsächlich.
Klingt irgendwie jetzt auch immer mehr nach einer Drohung, ne?
Ich würde sagen, sei es Jugendliebe, Magic Moment, die Songs, die für immer in speziellen Situationen, es gibt einen Song, den mich und meine Frau verbindet, aber das will ich ehrlich gesagt nicht sagen, was ist ein bisschen zu intim. Aber es gibt...
Du hast schon 3 Sachen
was sagen denn noch?
Wollen. Den Kinderwitz in Italien, ja. den Schulverweis und
also so, das Lied. Also so Rage Against the Machine erinnert mich auch immer an meine Jugend und an meine wilde Zeit. Das höre ich dann immer ganz gerne, wenn ich so zurückdenken möchte und im Auto sitze und ich möchte jetzt nochmal an eine junge, wilde Zeit denken, dann spiele ich diesen Song.
Rage Against the Machine.
Ja. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir, ich glaube, 5., 6., 7. Klasse, auf den Geburtstagen, die dann gefeiert wurden, haben wir immer Blues getanzt. Und da kam dann immer von Phil Collins, I can feel it coming
in the air tonight.
Das stimmt. Aber das ist dieses Intro am Anfang, dieses da wusste man alle, oh, jetzt auf die Mädels drauf.
Und dann, genau, herausgefordert, wie sagt man, aufgefordert zum Tanzen. Und herausgefordert zu tanzen. und dann,
wähle die Waffen,
und dann Blues. Wurde Blues getanzt, also ganz keusch. Die Mädchen haben die Arme auf die Schultern gelegt und wir ganz keusch an den Hüften und dann wurde sich so im Kreis gedreht, ganz langsam. Und dann auch noch Sinead O'Connor, Nothing Compares gehörte da auch noch zu. Und wenn der Song kam, dann war das...
Dann versuchte man immer die Haltung so zu lösen und dann die Hände von der Hüfte dann eng umschlingen und so. Also und manche Mädels haben dann gesagt, nee, hau ab. Ja. War das bei euch nicht so?
Nee, ja? Bei das.
Okay. Wir haben versucht, halt immer.
Okay.
Hallo?
Patrick Kraftschuk fragt: Wohnzimmer putzen oder Küche putzen? Wobei schaut ihr euren Frauen am liebsten?
Oh Gott!
Ich hätte die Frage vielleicht erstmal sehen gut. sollen.
Die Frage ist wirklich schön. Das ist gemein. Nächste Frage.
Shitstorm, ey. Ich habe die Frage nicht zu Ende gelesen. Ich habe einfach.
Die Frage finde ich gut.
Es ist so. Oh Mann, das gibt wieder Ärger.
Wieso? Wir haben nur eine Frage vorgelesen.
Ich habe gelacht.
Ich liebe euch.
Nicht verurteilt.
Steht da.
Christian.
Ich verurteile euch. Das.
Christian Heinig. So, jetzt mal im Er schreibt erst in einem Posting, ich liebe euch, im nächsten Posting. So, jetzt mal im Ernst. Drei Dinge materiell, die ihr auf eine einsame Insel mitnehmen würdet. Das ist immer so die Frage, weil auf der einsamen Insel, wie ist diese Insel? Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da eine Steckdose? Gibt es da elektrischen Strom?
Gibt's da LAN?
Gibt's da WLAN? Was bringt mir mein Laptop ohne Strom und WLAN? Gehen wir mal davon aus, das funktioniert.
Ein Angel, ein Buch, ein Regenschirm.
Und dann gibt es ja auch immer Leute, die sagen, ich würde irgendwie ein Floß mitnehmen oder ein Boot und so, einfach um dann zu sagen, ja, damit fahre ich dann nämlich wieder runter von der Insel. Aber ja, ich weiß nicht. Also.
Was hast du? Angel, Buch und Regenschirm?
Ja.
Ein Buch.
Ich darf ja nur drei Dinge nehmen.
Ich würde meine Familie mitnehmen.
Das sind schon drei. Was denn?
Punkt.
So, nächste Frage.
Okay, jetzt kommen wir hier mal, ich muss mich jetzt langsam mal Schluss machen.
Genau,
hier.
Letzte Frage.
Mike Lusen schreibt, der hat aber fünf Fragen.
Such
Wenn
dir eine
unvermeidlich,
aus.
Was lieber, Alien Invasion oder Zombie Apokalypse?
Gibt es noch eine andere Frage?
Nein.
Zombie Apokalypse.
Warum?
Also zumindest so, wie wir die üblichen Zombies kennen. Die rotten sich von alleine aus, die sind nicht intelligenter als wir, die sind nicht besser bewaffnet als wir, als ich, wenn ich von uns dreien rede. Die kriegen wir kontrolliert, bei Aliens nicht.
Ich stimme dir zu, du hast mich überzeugt.
Ich bin für die Alien-Invasion.
Zweitens.
Die stelle ich mir nicht so hässlich vor.
Ja, das ist das Entscheidende.
Für mich schon.
Ja. Zweitens, duschen versus baden.
Mal so, mal so. Aber eher duschen.
Eher duschen.
Also ich...
Geht schneller.
Ja, es kommt auf die Situation an. Wenn man eine richtige, ich habe leider keine richtig geile Dusche, aber manchmal so in Hotels gibt es so diese, wie heißen diese, Rain-Dings-Showers da, wo es von oben so ein richtig heftiger Strahl runterkommt. Und hier im Altbau, es kommt ja immer nur so ein halbgarer Verreckerli-Strahl, der irgendwie auf halber Strecke...
Ja, und dann macht irgendwer sich einen Kaffee und du sitzt währenddessen entweder der Kälte oder...
Während der World Series of Poker gehe ich auch gerne mal baden. Und nehme das Laptop mit, stell das da hin und dann gucke ich mir so 3-4 Stunden Pokerturnier an.
In der Badewanne. Ja. Da ist ja das Wasser kalt.
Mach ich wieder warm.
Das ist eine ganz schöne Verschwendung und finde ich nicht gut. Drittens, was war euer...
Warum ist das Verschwendung?
Ja, weil du das nicht brauchst, so viel warmes Wasser.
Achso, du lässt das die ganze Zeit nachlaufen oder was?
Nein, nicht die ganze Zeit, wenn es kalt ist.
Okay.
Das ist eine Das mache ich so auch gar nicht.
Ja, musst du dir halt selber wissen.
Und du vergleichst deine 3,99 Krabben und lässt dann 4 Stunden
lang in der World Series auf Poker. Weißt du mal, wie das ist, wenn einer ständig neben dir sitzt und ständig so moralisch hinterfragt, was du in deinem Leben so machst?
Das, das stellst du dir nur vor, dass ich das machen würde. Ich bin gar nicht so.
Du hast Michael Jackson Witze gemacht. Hallo?
Eigentlich ist es gemein, dass Mike Lusen hier 6 Fragen stellt, fällt mir gerade
auf. Richtig, mach doch die nächste.
Ich mache jetzt die nächste. Mike Lusen darf keine Fragen mehr stellen. Alex Carsten fragt, was ist das letzte Spiel, das ihr nächtelang gezockt habt?
Ui, das letzte?
Außer WoW?
Ja, bei dir außer WoW.
Fallout 4.
Das ist aber schon eine Weile her, oder? Du hast es gerade...
Ich habe es neulich mal wieder gezockt.
Boah, nächtelang gezockt. Ich habe gar keine Zeit mehr, nächtelang zu zocken. Also muss ich ganz tief in die Vergangenheit ran. Das war tatsächlich Age of Empires 2. Da habe ich hier noch gegen hier Donny ein bisschen gespielt im Stream. Mehrere Runden. So. Der ist gut geworden. Der ist richtig gut. Donny ist gut.
Ich habe als letztes...
Oh, ups. Ich habe gerade für ein Rauschen gesorgt. Ich habe gerade nicht dran gedacht, dass ich... sorry. Ich habe gerade gerauscht. Ich bin's. War meine E-Zigarette.
Ah, okay.
Ja. Ich habe als letztes nächtelang gezockt. Ich überlege gerade, was habe ich als letztes gezockt? Ich glaube, auf der Switch habe ich gespielt.
Diablo.
Nee, danach habe ich noch Into the Breach gezockt von den Faster Than Light Leuten. Ein rundenbasiertes Strategiespiel, was ich ganz, ganz lustig fand. Kann ich nur empfehlen. Into the Breach. Okay. Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss.
Und das wir können waren ja einige Fragen. Wir können ja bei Patreon rein und da auch Fragen beantworten, ne?
Nee, wir haben ja noch eine Folge diesen Monat. Und da kommen wir ja nochmal zurück. Und dann
da hast du aber jetzt viel angekündigt.
Ja. Wir haben jetzt den
19.
gerade. Ja, schaffen wir doch, oder?
12 Alles klar. Tage, also. Na, aber dann erst, wenn wir uns den Podcastpreis abgeholt haben.
Dann berichten wir vom Podcastpreis aus Essen. Das wird spektakulär, da bin ich mir sicher. Und wenn wir nicht gewinnen, schlagen wir da sowieso alles zu Klump und zu Brei.
Also kommst du dann doch mit?
Weiß ich noch nicht. Das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine tolle Restwoche und ein schönes Jahr 2019.
Tschüss.
Tschüss.
Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.